weinen ist erlaubt. Und alles andere auch. Auch wenn sich keiner traut. Wir sind alle so gebaut.
Heiße Platten, der küchenpsychologische Podcast mit Judith und Rüde. Hinweis: Diese Folge wurde bereits im April aufgezeichnet und nicht wie geplant bereits vor einigen Wochen veröffentlicht.
Eine Frau namens Judith und ein Mann namens Rüde.
Und das, obwohl du kein Hund bist.
Ja, stimmt. Schönen Tag. Herzlich willkommen zu meiner Lieblingsfolge.
Auf dem Heißstuhl bei Heiße Platten.
Ich sitze auf einem Art Nagelkissen.
Ja.
Dass ich nicht zu lange sitzen bleibe heute. Ja, es ist unsere 7. Folge, glaube ich, wenn ich mich nicht ganz irre. Und es geht
Six,
um...
7.
Ich möchte, dass du es sagst.
Das Thema ist, Klammer auf, toxische, Klammer zu, Männlichkeit. Das ist der Arbeitstitel.
Ja, wir können, wir nennen es dann noch anders.
Das ist der Arbeitstitel. Wir können auch noch das Thema allgemeiner gestalten.
Ja. Ja, ich kam damit um die Ecke aus...
Aus Gründen.
Um es vielleicht doch einfach Geschlechter zu nennen.
Geschlechterrollen, Geschlechterstereotype.
Ja. Weil man ja sozusagen, wenn man jetzt dann über Männlichkeit spricht, auch schon wieder sich auf was mit etwas befasst und in den Fokus stellt, wo man ja eigentlich gerade kritisch betrachtet, dass etwas im Fokus steht. Also, dass man jetzt wieder mit Männlichkeit anfängt und nicht mit Weiblichkeit anfängt. Wobei, über Weiblichkeit könnte man ja auch mal was machen.
Ja.
Und das hätte ja...
Es wurde sich Female Rage gewünscht.
Ja. Wurde das? Bei mir nicht.
Nee, bei mir. Von meiner Community. Ja? Auf meinem Portal. Nee, ich habe ja eine Story gemacht, dass du eine Umfrage gerade machst und dass die Leute mal rübergehen sollen in dein Zimmer.
Deswegen war das so unordentlich dann bei mir im Zimmer, weil die alle durchgeraged sind.
Und dann habe ich gesagt, geht mal rüber zu Rüde. Der weiß auch eigentlich, dass ihr kommt. Wenn nicht, sagt Bescheid, Judith schickt euch. Und habe die Leute in meiner Story in dein Zimmer geschickt, dass sie auch die Umfrage sehen. Hm. Und da hat jemand, hat eine Person geschrieben, ich erhöhe auf Female Rage als das Thema
verstehe.
Toxische Männlichkeit gewonnen hat. Das habe ich ja auch gepostet. Ich poste ja so Sachen.
Also
ich gucke ja auch die Stories von dir.
Ich gucke deine auch. Also wenn ich über Stories gucke, so wenig Stories.
Was?
Ich wusste zu längerer Zeit gar nicht, wo ich Stories gucken kann. Aber
du bist so ein versteckter Boomer eigentlich.
Ja, ich bin ein richtiger Boomer.
Bei WhatsApp kannst du gucken.
Mal sehen,
bei WhatsApp im Start.
Du musst mal sehen, wenn ich mir wieder von meiner Frau den Fernseher erklären lasse.
Okay.
Also, Männlichkeit ist das Thema dieser Folge. Und es ist eigentlich ein ganz einfaches Thema sicherlich, weil es aller gerade in aller Munde ist und jeder weiß dazu auch was zu sagen. Am meisten reden natürlich die Männer. Ja. Und mir wurde auch zugetragen, ey, wollt ihr jetzt wirklich dieses Thema machen? Ich habe in der Umfrage am Ende auch gehofft, dass es das nicht wird.
Ja, das wäre richtig schlau, dass du es gewählt hast.
Aber dann dachte ich so, hey, nee, ich habe eigentlich doch Bock auf das Thema irgendwie, weil es mich auch betrifft. Aber es betrifft ja auch alle anderen.
Ja.
Und ich habe mir im Internet natürlich ein paar Sachen so reingezogen und lese ausnahmsweise, würde normalerweise Chatty ja machen, aber ich lese normalerweise jetzt mal eine Definition vor, weil ich hier der Mann in der Sendung bin.
Und zur Transparenz, das finde ich wichtig. Rüde, du hast dich auf die Folge vorbereitet, ich gar nicht.
Ja, genau.
Also ich sitze hier so.
Ja, genau.
Und ich lasse es passieren.
Ich merke aber.
Gib so meinen Senf dazu.
Ich muss hier mir richtig Mühe geben.
Senf, scharfer Senf.
Ja, also Männlichkeit ist eine soziale Kategorie, die als wandelbare Gesamtheit von Eigenschaften und Verhaltensweisen definiert wird, die Jungen und Männern zugeschrieben werden. Sie umfasst traditionelle Ideale wie Stärke und Härte sowie moderne, vielfältige Rollenbilder. Der Wandel führt zu Debatten über emotionale Offenheit, Gleichberechtigung und toxische Muster. Wir reden jetzt
Definition
nicht einfach über
einfach
Männer, sondern wir reden ja eigentlich über Männlichkeit.
Männlichkeit, ja.
Was ja eher so Attribute sind eigentlich.
Ja.
Oder ein Attribut ist, was mit verschiedenen Sachen verbunden ist, die vermutlich über die Zeit sich verändert haben. Und warum ist mir das Thema jetzt gerade begegnet? Also wir haben natürlich eine große Debatte über männliche Dominanz, Gewalt etc. mit Colin Fernandez, ist klar. Kommt gar nicht bei mir so aus der Richtung eigentlich, sondern bei mir ging es so ein bisschen um den Gedanken, was eigentlich männlich ist. Mhm. Beispielsweise gerade erst vorgestern habe ich folge einer Instagrammerin, die Hübsche heißt die. Würde sich, weiß ich gar nicht, ich habe gar nicht geguckt, was sie für ein Pronomen hat. Nehme ich als die Hübsche wahr. Mhm. Die hat ja immer so Leute, die dann mit ihr, kennst du sie?
Ich kenne die, ja.
Die dann so Leute, mit denen sie dann redet und die sie so ziemlich smart irgendwie bearbeitet. Und nicht bearbeitet, aber die so einen coolen Dialog führt und sie eigentlich die Leute immer selber auflaufen lässt. Und dann war da so ein Typ mit einer Maske, ja, mit so einer Strickmaske. Ganz unangenehm und so eine
Strickmaske,
also man konnte das Gesicht nicht erkennen, ja. Und so eine Mütze. Ich würde sagen, ein bisschen aus dem rechten Spektrum und war dann so, ja, du bist ja total verweichlicht und verweiblicht und überhaupt und ich bereite mich hier auf die wichtigen Sachen vor und ich muss dein Leben dann mitverteidigen und kam halt so auf die Nummer. Männer sind halt diejenigen, die sozusagen mit ihrer Kraft sich auf die kriegerische Zukunft vorbereiten und so verweichlichte ehemalige Männer, so würden die es wahrscheinlich sehen, sind jetzt so verweiblicht und verweichlicht und kommen da ihrer männlichen Rolle nicht hinterher und das ist eigentlich ja synonym mit krank und etc. Also dieses ganze üble Geschichte.
Und wie sind die sich begegnet, dass die da?
Naja, die Hübsche hat dann halt Fragezeichen. War unangenehm, muss ich sagen. Also
ja, aber so, wie kommt es, dass die aufeinandertreffen?
Die macht auch immer Videos, wo sie mit Leuten, die ihr wahrscheinlich schreiben. Ja. Oder Hasskommentare oder irgendwas, die werden dann zu so einem Video-Chat eingeladen.
Ich wie das dachte, dazu dass kommt. Die sich wirklich so gegenüberstehen und im selben.
Nee, das sind ja immer, der eine ist da, die andere ist da, der eine ist da.
Also sie macht eine Reaction dazu quasi.
Nee, die reden live miteinander. Das ist immer, die lädt die Leute scheinbar ein.
Okay, das Format kenne ich noch nicht, okay.
Aber das macht die hauptsächlich auf ihrem Kanal.
Ich folge ihr, aber
hauptsächlich aber sehr oft.
Aber
immer
ich,
so mit
aber
Leuten,
das sehe ich tatsächlich nicht.
Die Probleme haben mit schwul, lesbisch, Gender, etc. Und da war es halt Thema Männlichkeit. Also so, ne? Und das war genau der Punkt, wo es darum ging, dass zu männlichen Attributen halt gehört, stark verteidigen, Krieg führen. Mhm. Ja? Und das sind eigentlich eher die Sachen, weil ich auch so gerade diese jungen Männer und jungen Kinder, muss man teilweise auch sagen, gerade so auch so politisch instrumentalisiert werden, von wegen, hey, deine Identität ist Mann, Identitätsstiftung über Geschlecht, einfach so ein Thema ist, wie es schon lange nicht mehr war. Also es geht wieder sozusagen zurück ein bisschen da in gewissen Bereichen zum politischen Lagern. Und ich finde, das hat eine ganz krasse Präsenz gerade. Und ich erkenne scheinbar auch eine relativ große Offenheit bei den Jugendlichen und bei den Jungs.
Ja,
und deswegen ist es für mich gerade ein interessantes Thema, weil ich in einer Generation noch, sag ich mal, vor einer Zeit bin, in der das ein bisschen aufgeweicht worden ist. Ich komme so durch meine Elterngeneration, meine Vatergeneration, sind noch relativ Mann-Frau so, ne? Also sie ist Frau kocht, Mann hackt Holz im Garten und die Rollenverteilung ist voll okay, obwohl meine Mutter ist vollberuflich auch, so dass ich das nicht vorgelebt bekommen habe, aber trotzdem merkte man insgesamt noch, dass so eine gewissen Rollenverhältnisse auch noch stattfinden. Auch DDR auch noch ein bisschen was anderes, da waren ja die Frauen vermeintlich emanzipierter, wir in dieser Folge nicht erörtern. Geht ja auch um Männlichkeit, aber vielleicht in der Weiblichkeitsfolge. Aber das sind so die Sachen, wo ich da eigentlich rangekommen bin und natürlich als Mann auch ein bisschen über mich selber und meine Identität nachdenke, auch im Kontext zu Colin Fernandez etc. Also hatte ich im Vorgespräch schon mal gesagt, dass ich jetzt nicht derjenige bin, der gleich seinen Kommentar in jede Kommentarspalte geschrieben hat. Obwohl ich absolut auf der Seite des Opfers stehe, aber jetzt nicht mich auch nicht offiziell sofort immer auf die Seite stelle und jetzt so tue, als wäre ich derjenige, der hier schon 25 Jahre emanzipatorische Einsätze fährt, sondern sage ich mal Teil der Strukturen. Ich will ja nicht Teil des Problems sagen, aber ich will mal Teil von Strukturen ist und diese in irgendeiner Weise mit aufrechterhalten oder auch generiert hat, wenn es darum geht, dass mehr Frauen oder weniger Frauen auflegen in unseren Partystrukturen, die du ja schon öfter angesprochen hast, warum das so ist. Ja. Und ich habe witzigerweise dann überlegt, okay, wie kommen wir dann an diesen Podcast jetzt ran und habe mir, weil ich die ganze Zeit gesummt habe, das Lied Männer rausgesucht ja. und den Liedtext dazu.
Ja,
weil ich finde, dass der Liedtext dazu, der ist super lang.
Ja.
Ich musste Schriftgröße 10 machen, damit es auf die Seite mit den anderen Sachen passt.
Machst du das jetzt so Poetry Slam?
Ich finde es sehr interessant, weil ich hatte schon immer den Eindruck, dass dieser Text ironisch ist.
Ja.
In einer.
Checken aber auch nicht so alle, ne?
Nee, aber in einer Zeit, ja. wo das, also so elegant das Thema in einen Text zu bringen
ja.
und dann die, die es betrifft, den singen zu lassen,
ja.
in Kontexten, in denen eigentlich die persifliert werden,
ja, ja.
ist einfach eine grandiose.
Da grölen auch viele mit. Ich war bei vielen Herbert Grönemeyer Konzerten
ja?
schon. Ja,
natürlich.
Ganz oft mit meinen Eltern also, auch und mit meiner Schwester. Also Herbert Grönemeyer seit der Schulzeit.
Aber empfindest du das genauso, dass das Lied halt so genau so eine Persiflage eigentlich darauf ist?
Das ist ja ganz spannend. Ich glaube, früher hatte ich gar keine Ahnung, was Persiflage heißt. Und das Lied habe ich als Kind schon mitgesungen. Und da, glaube ich, wusste ich gar nicht, was Persiflage und Ironie ist. Aber jetzt so über die Jahre und jetzt, wo du das nochmal so sagst, schon, klar.
Also ich habe das Lied, muss ich ganz ehrlich sagen, von der Ernsthaftigkeit in einer Liga mit Otto Walkes wahrgenommen, als junger
ja,
Mann.
Ja, aber er hat einen grünen Schallplatten und Otto
richtig, ja, ich konnte das noch nie richtig ernst nehmen.
Ja.
Also wenn es darum ging, Männer sind schon als Baby blau.
Ja.
Oder
Männer
sind furchtbar schlau. Da war mir ja schon immer klar, das ist natürlich nicht ernst gemeint, sondern damit ist sozusagen das die Mansplaining. Im Grunde genommen ist es eine schon 20 Jahre vorher Mansplaining in einem Liedtext aufgetaucht. So, ne? In einer Art und Weise, die aber total cool ist und ich glaube, und das ist nämlich die Frage, deswegen habe ich es auch mitgenommen, dazu beigetragen hat, auch mal darüber nachzudenken, was Männlichkeit heißt für mich
mhm.
und wie seriös ich Männlichkeit nehme. Weil den Text werden wir sicherlich noch ein paar Mal zitieren,
mhm.
aber es so ist, dass natürlich jetzt auch aktuelle Statistiken und so interessant sind, wo halt geguckt wird, was Männer denn selber denken und was Männlichkeit ist und,
mhm.
Und woran sich das denn festmacht. Dazu habe ich auch so ein paar Zahlen und ein paar Diagramme oder so, aber man kommt relativ dazu, dass es so zu sein scheint, dass Männer auch darunter leiden. Männer kriegen Herzinfarkt, heißt es bei Grönemeyer. Männer Stress haben, weil sie diesen Erwartungshaltung, die durch diese Klischees sozusagen vermittelt werden, gar nicht gerecht werden. Ja? Und dass sie unter Stress setzt, also Versagensangst etc. pp. Und dass es dazu führt, dass Männer wesentlich öfter Suizide begehen, Männer dahingehend depressiv werden etc. pp. Also was ja total verrückt ist. Also erstens mal finde ich es interessant, dass dadurch die Diskussion auf den Mann als Opfer
ja.
Auf einmal umgedreht genau. wird.
Männer werden auch getötet und dann denke ich mir so, ja, aber von wem denn?
Ja, genau.
Von den anderen Männern.
Männer ja. führen Kriege, ne? Da hat Grönemeyer, man kann den Text untersuchen, weil was hat er denn, was stimmt denn?
Hm.
Und der Witz ist, dass man dazu kommt, dass das meiste stimmt, aber das meiste muss nicht stimmen,
hm.
sondern das meiste ist konstruiert oder das meiste ist entschieden worden durch den, der stärker ist, physisch, und das ist der Mann.
Hm.
Ja, also der Alkohol bald, für Männer sind schon als Babyblau. Ich habe mir jetzt nicht angeguckt, wie viele Alkoholiker und Alkoholikerinnen im Vergleich es gibt oder so, aber ich denke, geschlechtermäßig gleich erstmal grundsätzlich anfällig für sowas, ja.
In Folge 3 dieses Podcasts Bin ich süchtig? Hatten wir schon mal darüber gesprochen, dass mehr Männer Risikokonsumenten von Alkohol sind. Wenn ihr die Folge noch nicht kennt, hört da gerne mal rein.
Aber beim Mann wirkt betrunken sein cooler noch als bei einer Frau.
Hm.
Auch so bei Männern ist, also wenn die Frau da betrunken ist, geht ja gar nicht. Die muss ja immer Kontenance haben. Ne?
Ja.
Der Mann kann halt voll wie ein Pisspot sein. Das ist immer noch ganz cool.
Das und auch interessant, wenn du als Frau betrunken bist und irgendwas passiert, ja, dann bist du schuld, weil du betrunken warst.
Ja.
Und wenn du als Mann betrunken bist und übergriffig bist, ja, dann haben wir doch bitte Mitleid mit ihm, weil er war doch betrunken, kann nichts dafür. Das ist auch etwas, was ich noch irgendwie da einbringen möchte. Das wird sehr unterschiedlich bewertet. Thema Alkohol.
Was denkst
Gibt
du,
noch mehr,
was
ne?
denkst du wo, woher die unterschiedliche Bewertung kommt?
Naja, durch Diskriminierung, ne? Und durch Täter-Opfer-Umkehr gibt es ja 1000 Beispiele, auch ganz aktuell, ne? Also du hast ja den Colleen Fernandes-Fall schon mal ganz kurz genannt. Wir müssen auch jetzt nicht den Deep Dive machen, das haben andere schon genug gemacht, aber das ist schon gruselig, dass sie unter Eid aussagt und dass man auch weiß, dass er ihr das Gegenüber zugegeben hat, und die Leute schreiben trotzdem auch in die Kommentarspalte: Lügen Colleen, ne? Mhm. So, du weißt ja, ich bin Traumschiff-Fan. Mhm. Ich habe den Fehler gemacht und war mal auch dann in der Traumschiff-Kommentarspalte und bei Florian Silbereisen, weil es kam ja jetzt Ostern eine Folge raus. Und ich, also meine Eskapismus-Welt Traumschiff, die ist in sich zusammengefallen, jetzt auch durch diesen Fall. Das ist jetzt ja ganz nah dran, ne? Und ich finde schon krass, dass Männer wie auch leider Frauen drunter schreiben, hier, ja, ich kann mir das nicht mal angucken, wegen Lügen-Colleen. Und das ist so, wow, nee, Moment mal, sie hat unter Eid ausgesagt, warum soll sie sich das ausdenken? Er hat noch nichts unter Eid ausgesagt im Sinne von, das stimmt nicht. Aber ja, ich will nicht weiter darauf eingehen, aber das ist ja ein ganz klassischer Fall von Täter-Opfer-Umkehr. Mhm. So,
ja.
Ne? Um dieses System weiter aufrecht zu erhalten. Ja.
Ja, da ist natürlich, das hatte ich im Vorgespräch ja auch schon gesagt, wenn man jetzt einen Streitfall hat, ja, und man hätte jetzt zwei Männer, die sich um einen Sachverhalt streiten. Ja, und der eine behauptet jetzt, der andere hat ihn geschlagen. Und da ist jetzt noch kein Gerichtsurteil gefallen. Also sie liegen und ist noch nicht alles offiziell, alle Beweise. Und es wäre genau die gleiche Situation. Würden sich nicht die gleichen Fragen aufwerfen. Und jetzt auch aus meiner Männerperspektive, das habe ich dir vorhin auch erzählt, kommt dann so ein Gedanke erstmal auf der Männerseite, ja, wie hat sie ihn denn provoziert? So, und diese Gedanken sind da. Hm. Ja, und bei mir waren die Gedanken auch da, ein bisschen abgemindert, habe ich auch erklärt. Warum? Weil ich Ulm einfach vorher, sagen wir mal so, nicht sonderlich leiden konnte. Ja, ich habe jetzt, als ich so gedacht habe, okay, ich fand den bei Jerks und bei diversen Sachen unangenehm, im Gegensatz zu ganz vielen anderen. Das ist auch eine reine subjektive Geschichte, aber deswegen hat sich das bei mir jetzt nicht so sehr aufgedrängt. Man hat ja eine Emotion Sachen gegenüber. Und ich finde, Emotionen sollte man auch ehrlich gegenüber sein und sollte sich damit einfach auseinandersetzen. Aber trotzdem ist interessant und auch merkbar, warum man dann erstmal so das aufmacht in Mann und Frau. Warum das dann natürlich erstmal präsenter ist, als überhaupt sachlich zu sagen, okay, was ist denn der, wie du gerade gesagt hast, ey, da hat jemand auch mit Meineid ausgesagt. Da sagt jemand in einer Situation aus, wo mit Sicherheit das sehr anstrengend sein wird, das aufrechtzuerhalten. Ja? Also das nicht so easy ist, dass man auf den einen auf den anderen zeigt und dann denkt, man kriegt jetzt Millionen von Entschädigungen oder es hat ganz viele Vorteile, sondern man entscheidet sich sein Leben, ja, und die hat wahrscheinlich jetzt, sag ich mal, keine großen kommerziellen Sorgen oder so, ne, die ist relativ erfolgreich, glaube ich, und so, ne, die hat jetzt bloß halt einfach einen blöden Mann, ja, aber die hat auch Kinder und alles. Mhm. Und was ist, also, die nimmt ja da was auf sich, also,
ja.
Dieser Gedankengang, der findet dann nicht statt, diese Abwägung, der aber wahrscheinlich, als ich dann überlegt habe, was wäre jetzt, wenn zwei Männer wären oder zwei Frauen wären, also zwei Frauen wäre es auch was anderes, weil aus der Männersicht der Mann wahrscheinlich denken würde, dass es ganz andere Gründe gibt, warum Frauen sich jetzt so angehen.
Das würde aber bei dann zwei auch Männern. Nicht so interessieren.
Ja, möglicherweise, also, genau, ja, möglicherweise, weil man ja nicht da, man ist ja nicht da. Genauso
die Streitweiber, sollen sie doch.
Wie es Männerklicken gibt, Männerrunden. Männertage, ja, sind ja auch Frauen in gewisser Weise in gewissen Bereichen unter sich und haben gewisse Bereiche, wo Männer jetzt nicht so die Einsicht haben. So stellen sich die Männer natürlich vor, weil wir ja Männerbereiche haben. Nichtsdestotrotz hört man halt, diese Mädelsabende oder so sind, glaube ich, eher ein moderneres Phänomen, glaube ich, und sind jetzt nicht so, ich glaube, in 50er, 60er Jahren gab es weniger Mädels, also entschuldige bitte den Ausdruck, aber so nennt man es ja Mädelsabende. So
ja.
Aperol Spritz Tour.
Ja, ja. Naja, am Ende ist ja auch eine Form des Patriarchats, dass weiblich gelesene Menschen voneinander isoliert werden sollen. Dass genau. Man sich eben nicht austauscht und dann feststellt, wir werden ja diskriminiert. Wir sollen uns ja nicht miteinander
soll, unterhalten. Aber von wem aus? Also gehst du davon aus, dass es sozusagen eine Männerelite gibt, die da darauf bedacht ist, diese Strukturen aus diesem Grund aufrechtzuerhalten?
Nee, doch nicht die Elite. Also am Ende profitiert doch jeder einzelne Mann von diesen Strukturen. Also auch, ne, das ist ja diese leidige Diskussion mit Not All Men. Ja, nicht jedermann ist übergriffig und vergewaltigt, aber trotzdem kann man doch nicht abstreiten, dass jedermann, auch wenn er von den Guten ist, von diesen Strukturen profitiert, dass der nun mal mehr Gehalt bekommt, dass der, wenn er eine Einschätzung gibt, wird dir eher geglaubt als mir. Mhm. So, ne? Wir können auch mal E-Mail-Adressen und Insta-Accounts tauschen. So, ja. Ich glaube, da werden wir schnell sehen, wie unterschiedlich das ist. Ja. Ne? So, und dass ich von vornherein weniger ernst genommen werde als du. Und das ist keine Männerelite, die das aufrecht erhält, sondern das ist eine ganze Struktur, die sich aus sich Weil selber nährt.
Du hast selber gerade gesagt, ja. Sollen nicht.
Ja.
Was bedeutet, dass es irgendwo jetzt sprachlich gesehen würde es bedeuten, dass es eine Instanz ein Interesse daran hat? Also
ja.
mir ist das bewusst.
Ich habe auch ein klassisches Beispiel, wo das passiert, ne? So wenn die crazy Ex-Freundin, ne? Also ich habe auch an diese Erzählung geglaubt, dass Partner, die ich hatte, dass deren Ex-Freundin crazy war. Natürlich war die so verrückt, mit der habe ich doch kein Wort gesprochen, die ist ja auch irre. So, dann Beziehung zu Ende, die nächste Irre war ja dann wohl ich, nehme ich an, ne? Und so hat man sich nicht miteinander ausgetauscht, um festzustellen, so, ja, mit der war doch aber ganz schön scheiße eigentlich. Mhm. Hat er dich auch so kacke behandelt? Ja, mich auch. Diese Gespräche gab es ja nicht durch diese Erzählung und diese Legende. Ja, übrigens meine Ex-Freundin, die ist völlig crazy. Und diese Frauen wurden dann raus isoliert. So, ne? Ich habe das auch mitgemacht. Ich habe auch gedacht, die ist crazy. Habe auch diese Legenden weitergesponnen, bis ich irgendwann die Struktur dahinter erkannt habe. Und es ist ganz schön schwer, das zu verlernen. Ne?
Mhm.
Also im Grunde, es gibt ja den Begriff der Systemrechtfertigung, dass du als Frau, die diskriminiert wird, ja mit diskriminierst als Überlebensstrategie.
Mhm.
Ne? So, okay, ich finde mich auf meinem Platz zurecht, der mir hier zugewiesen wurde von der Struktur.
Mhm.
Weil so, ja, so überlebe ich, ne? Keine Ahnung, in unserer Welt zum Beispiel, in der wir beide stattfinden, ich würde wahrscheinlich mehr besser bezahlte Gigs spielen, hätte ich ein paar Mal meine Klappe gehalten bezüglich Täter und Übergriffe innerhalb unserer Szene. So, aber jetzt lädt man mich ja teilweise nicht mehr ein, weil das könnte ja unbequem werden. Und eine Systemrechtfertigung ist, wenn ich als Frau einfach schön glatt meinen Mund halte und mich da durchningel, solange es geht.
Der Begriff Systemrechtfertigung, auch System Justification Theory genannt, bezeichnet ein Konzept aus der Sozialpsychologie, das besagt, dass Menschen eine psychologische Motivation haben, bestehende gesellschaftliche, wirtschaftliche und politische Systeme zu verteidigen und als legitim zu betrachten, selbst dann, wenn diese Strukturen sie persönlich benachteiligen. Die Theorie wurde in den 1990er Jahren von den Psychologen John Jost und Mahzarin Banaji geprägt und lässt sich durch folgende Kernaspekte beschreiben. Aufrechterhaltung des Status quo. Menschen neigen dazu, Veränderungen und Ungleichheiten zu rechtfertigen, um die Stabilität und Vorhersehbarkeit ihres Lebensumfeldes aufrechtzuerhalten. Psychologische Entlastung. Die Überzeugung, dass das eigene soziale System gerecht, fair und richtig ist, reduziert Unsicherheit, Angst und das Gefühl der Machtlosigkeit. Das Phänomen der kompensatorischen Stereotype. Benachteiligte Gruppen entwickeln oft Vorstellungen, die ihre Situation beschönigen. Zum Beispiel das Stereotyp arm, aber glücklich, um bestehende Hierarchien erträglicher zu machen und das System nicht hinterfragen zu müssen.
Ja, ne, sich in den Platz irgendwie einzurichten, der einem so zugewiesen wurde vom System, ist eine Überlebensstrategie, aber die funktioniert nur so lange, bis du nicht diese Übergriffe selber erlebst und diese Bedrohung, ne?
Mhm.
Und weil du von dieser Männerelite gesprochen hast, ich glaube, das ist ja das, wo diese Debatte immer anfängt zu hinken, weil das nicht alle verstehen wollen. Das ist ja nicht ein Angriff gegen die Männer und gegen den einen Mann, sondern es geht ja um die Struktur, um die Machtverhältnisse, um das Patriarchat. Also ich bin wütend auf das Patriarchat. Ich bin nicht wütend auf jeden einzelnen Mann und deswegen eine Männerhasserin. Sondern es geht um diese Struktur. Ja.
Patriarchat, wörtlich Väterherrschaft, bezeichnet ein gesellschaftliches System, in dem Männer die primäre Macht innehaben. Männliche Normen und Werte dominieren, während Frauen und nicht-binäre Personen strukturell und systematisch benachteiligt werden. Typische Merkmale des Patriarchats sind unter anderem Machtverteilung. Männer dominieren historisch und aktuell in Politik, Wirtschaft und Führungspositionen. Geschlechterrollen. Es werden traditionelle Rollenbilder aufrechterhalten, die Frauen eher Care-Arbeit wie Kindererziehung und Pflege zuweisen, während Männern Stärke- und Versorgerrollen zugeschrieben werden. Strukturelle Ungleichheit. Sie zeigt sich beispielsweise im Gender Pay Gap, also der Lohnlücke, oder in der ungleichen Aufteilung von unbezahlter Hausarbeit.
Ich habe es ja mit Absicht ein bisschen dazu gespitzt an der Stelle, weil natürlich... Also,
du bist ja schlau, du weißt es.
Es ist ja...
Ich sehe es ähnlich.
Ich habe dafür auch keine vollends Erklärung, sondern Ideen halt so, ne? Und die sind eine Mischung aus meinen Eindrücken, meinen Erfahrungen und meinen Überzeugungen. Und ich glaube jetzt, also man kann das immer auch geschlechterneutral erstmal erklären. Also du kannst jetzt in deinem Fall, du hast jetzt gesagt, du wirst da jetzt irgendwo ausgeladen oder irgendwo, weil du da so unbequeme Kommentare gibst.
Die sind ja nicht mal unbequem.
Eigentlich sage ich nur,
ich finde Gleichberechtigung toll. Ich habe was gegen Sexismus.
Das ist dann jetzt so dein Thema. Da kann ich jetzt sagen erstmal, du bist also jemand, der jetzt nicht einfach den Mund hält, sondern du machst deinen Mund auf und da bist ja für mich, wenn ich ja so eine Unternehmung habe, natürlich dann ein bisschen risikoreich, weil man möchte ja, dass alles smooth läuft, weil es ist ja alles im Interesse des Geschäfts etc. pp. Dann ist jetzt erstmal ja dein Thema jetzt ausgerechnet in dem Bereich. Es könnte ja aber auch sein, dass du jetzt ein Mann bist und du beschäftigst dich aber mit Umweltthemen und bist da wahnsinnig unbequem und da hat dann auch keiner Bock auf dich. Das heißt, du würdest dann auch Ausgrenzung wegen deines Themas auch erfahren und nicht nur, weil du ein Mann oder eine Frau bist. Also da könnte man jetzt differenzieren. Heißt nicht, dass ich denke, dass es in deinem Fall so ist, aber muss man ja besprechen. Ich glaube, bei dem Patriarchat allgemein ist es ein bisschen so, da sehe ich genauso wie du. Ich glaube, das Prinzip diese Existenz halt von Männern, die Summe an Geschichte, Einflüssen, Erfahrungen, plus die Physis etc., plus der hormonellen Gesamterscheinung, führt dazu, dass es sozusagen gewisse Gegebenheiten gibt, die man intellektuell und moralisch justieren kann, oder man lässt sie unangefasst. Wenn man sie unangefasst lässt, leben wir vielleicht in so einer Art Urzustand, wo der Stärkere gewinnt. Das machen wir ja gesamtgesellschaftlich ja auch nicht. Also wir haben ja auch Regeln eingeführt, wo wir Schwächere schützen, also physisch Schwächere oder so weiter, ja. Und man kann natürlich ja sagen, dass Frauen von ihrer Physis her schwächer sind. Ja, also ich finde, es gibt dieses Beispiel von Knigge. Ich habe mir so Knigge durchgelesen und sowas alles, wo ich so dachte, ja, Gentleman sein und so, wie ist denn das so? Und dann die Frage, kann ich einer Frau oder sollte ich einer Frau die Tür aufhalten? Mhm. So, da ist bei mir immer erstmal schon eine normale Reaktion. Also eigentlich sollte man doch jedem Menschen die Tür aufhalten erstmal. So ist erstmal auch einfach eine freundliche Geste. Und wenn ich jetzt aber die Situation habe und unterscheide, hey, da kommt jetzt, ich bin jetzt auch nicht so groß mit 1,76 Meter, ja, aber da kommt jetzt eine Frau, die ist nur 1,60 Meter groß, ist eine große, schwere Tür, da kann schon mal sein, ich zurücklaufe, ihr die Tür aufhalte, weil ich einfach, die ist einfach optisch gesehen schwächer als ich, das ist nett. Und wenn noch drei hinterherkommen und noch eine Oma, ist es auch nett, ja. Damit stelle ich jetzt nicht die Frau gleich schwach wie eine Oma und auch nicht das Selbstwertgefühl oder Bewusstsein in Frage, sondern ich helfe einfach jemandem in der Situation und ich würde es noch den drei Männern aufhalten. Mhm. Bei den Gentleman-Geschichten geht es ein bisschen darum, dass immer noch beigefügt wird, dass man dann mit den Frauen aber ja auch imponiert. Mhm. Ja, also da geht es nicht einfach nur darum, nett zu sein, sondern geht es darum, wenn du nette Sachen tust und hilfsbereit bist und das alles zeigst, steigen deine Chancen auf Geschlechtsverkehr.
Ja, ja.
Und da fängt es dann an, wo ich sage, da ist es dann so doof. Also da sollte es ja eigentlich darum, klar kannst du jemand imponieren, aber wenn das so generalisiert wird, von der Männerwelt, von der Seite so definiert wird und es dann so verteidigt wird, als so muss ein Mann sein, dann sind wir genau auf der Seite, wo es dann auch stressig wird. Weil der Mann, der 1,60 ist und der Frau, die 1,90 ist und Basketball spielt, die Tür aufhält, da darf es doch gerne auch mal andersrum sein. Ja? Da finde ich das dann auf Geschlechter zu minimieren oder zu reduzieren so total dämlich. Ja? Von daher denke ich mir, ein Gentleman sollte jemand sein, der generell ein gut erzogener Mann ist in dem Sinne. Es soll also auch eine Gentle-Frau geben, aber das völlig unabhängig, wem gegenüber sich wie oder was verhält. Und wenn man jetzt einen Raum betritt vorher und abcheckt, ob auch keine gefährlichen Gegenstände und Wesen in dem Raum sind, um die Frau hinter einem zu schützen und was. Ja, also Männer ziehen teilweise in den Krieg, weil sie physisch stärker sind und sich auch physisch stärker ausbilden können, schneller mit Training. Frauen kommen da aber mittlerweile auch sehr gut hinterher mit guten Trainingsplänen. Also ja, von mir aus sollen alle in Krieg ziehen. So soll jeder selber entscheiden, wer das machen will. So, ne? Aber trotzdem sind Männer halt ein bisschen stärker und da wird sich nicht viel ändern an der Stelle. Mhm. Aber dadurch entscheiden sich ja nicht die Rechte so. Also da, also diese Rückschlüsse auf das, was Leute können und tun und machen. Und ich finde Begriffe, man kommt dann zu Begriffen, wo man bekommt zurück, Patriarchat ist so eine Gesamtheit an Zuständen, die sozusagen dieses Ungesunde da drin unterstützen. Und dazu mein Lieblingsbegriff. Und der wird wirklich von sehr vielen Leuten noch verwendet. Und ich ärgere mich darüber jedes Mal, wenn Leute im Studio sitzen, Männer, und sagen, dass sie in ihrem Natural Habitat sind.
Sie gehen in Man Cave. Wie war es? Natural Habitat?
Ja, Natural Habitat. Ja. Habitat. Natürliche Umgebung und ja. Man Cave. Diese beiden Sachen. Und das sagen Leute, die dann eben bei Colleen Fernandes runterschreiben, so, bin so volle Solidarität etc. pp. Und an der Stelle erkennt man nämlich, na klar kann man jetzt sagen, ja, das ist doch ganz sweet. Aber eigentlich ist es auch so Frauen und Technik.
Ja.
Und eigentlich subventioniert, unterstützt und scheint es die These zu belegen, dass Frauen technisch nicht so versiert sind und damit sozusagen an der Stelle auch weniger Zugang bekommen, Selbstvertrauen bekommen.
Ja.
Wir haben Imposter-Thema gehabt, sozusagen sich auch sowas überhaupt erstmal zuzutrauen.
Ja.
Und es eine extra Portion Motivation braucht, um dann da reinzugehen. Und damit subventioniere ich diese Strukturen.
Mhm.
Und ich finde, an den Stellen wird es dann immer sehr, sehr ersichtlich. Mhm. Ich meine, was denkst du, wenn du sowas siehst? Also wahrscheinlich auch so,
Oh Gott. Oder was meinst du jetzt?
Ja, na klar. Also ich meine, das fällt ja sehr auf. Und das sind ja auch teilweise sicher Leute auch mal, die sowas sagen, die du magst. Ne? Also wie gehst du damit um?
Wie ich damit umgehe, wenn ich sowas sehe bei Menschen, die ich mag.
Weißt du sie darauf hin?
Oh, da habe ich auch nicht immer die Ressourcen für. Also ich bin ja nicht die ganze Zeit im Bildungsauftrag unterwegs, ne? Das ist.
Naja, also wenn es jetzt ein, wahrscheinlich würde, wenn jetzt ein Freund von dir, also dem du viel zu tun hast oder so, sagst du dann was? Oder?
Doch, durchaus. Manchmal ja. Manchmal habe ich die Kraft dazu nicht mehr. Also du erwischst mich auch gerade in der Phase, wo ich mir eigentlich ursprünglich mal vorgenommen habe, ich äußere mich weniger zu diesen Themen. Und dann kam der Colleen Fernandes-Fall. Nein, weil ich vor meinem Klinikaufenthalt wirklich sehr viel feministische Arbeit gemacht habe und mich viel geäußert habe. Und das leider auch ein Symptom des Patriarchats einen schon auch isoliert. Ne? Und man so diese wütende Frau wird. Und ich finde es, warum können wir nicht wütend sein über Übergriffe und deswegen, du erwischst mich gerade mit so einer gewissen Müdigkeit, ne?
Ja,
so,
sonst hätte ich niemals den Podcast jetzt mit dir gemacht.
Es ist tatsächlich auch abends. Transparenzhinweis, es ist abends, wir haben gerade scharf gegessen, deswegen bin ich auch sowieso ein bisschen ausgenockt.
Stimmt.
Und ich kann gar nicht scharf essen. Also
in Vorbereitung auf
diese Sendung habe ich scharf gegessen.
Vorhin, wir haben ja auch vorhin so diesen Austausch gehabt, was wir so aneinander schätzen.
Ja.
Also es ist die beste Ausgangssituation, um mich jetzt hier sozusagen auf das Nagelbett zu setzen.
Und ich habe mich ja tatsächlich wirklich nicht auf diese Folge vorbereitet, wie auf andere im Sinne von, ich suche mal eine Studie raus. Und ich meinte ja zu dir, irgendwie dachte ich noch, ich muss jetzt diese Manosphere-Doku gucken. Und dann
was ist das?
Ich hab kein Netflix, aber...
Um was geht als Klärkurs, was ist
das? Also ich habe es ja nicht gesehen. Ne?
Aber
deswegen ist es jetzt müßig, wenn ich
was
das...
Was weißt du darüber?
Was ich mitbekommen habe, dass es eine Doku gibt über diese Manosphere, also dieser Echoraum von Männern. Du hast ja vorhin kurz erwähnt, da wollte ich auch was zu sagen vorhin und dann habe ich den Satz nicht zu Ende gesagt. Jungs, Jugendliche, die so in dieser Influencer-Bubble, Social Media, da sozialisiert werden hinsichtlich ihrer Männlichkeit. Und ich war gerade in der 7. Klasse und habe 3 Tage so ein Stresspräventionskurs gegeben und ich wollte dich vorhin in deiner Beobachtung bestätigen, dass sich das wieder so zurückentwickelt. weil mir dann so Siebenklässler-Jungs erzählt haben, so, ja, Männerhass und Männer werden diskriminiert und mir von irgendeinem Fitness-Influencer auf TikTok erzählt haben, um wie sie ihren Thunfisch-Protein-Shake da machen. Und ich denke mir so, Gott, du bist 12, ne? So, aber ich kann aus eigener Praxis und Beobachtung sagen, dass ich mache das ja wirklich jetzt schon einige Jahre, dass die kleinen Jungs mich weniger ernst nehmen, wenn ich als Frau da reinkomme in deren Schule und Besucherin bin und einen Kurs gebe. So, ich kann ganz klar sagen, da hat sich ordentlich was verändert in den letzten 10 Jahren, ne? Und soweit, ich möchte jetzt keinen Mist erzählen, weil ich habe die Doku nicht gesehen, aber es geht um diese Männlichkeitsthemen und wie behandeln wir Frauen und die sind zum Kochen da und ich glaube, der Aufschrei war ähnlich wie bei dieser Serie aus UK, wo ich gerade den Namen vergessen habe, Adolescence, glaube ich. Ähnlich hier haben Männer diese Doku gemacht und diese Serie Adolescence, ich weiß immer nicht, wie man es richtig ausspricht.
Ich glaube, das ist
auch da war die Kritik so, jetzt ist der Aufschrei groß, gut, dass es da ist, aber warum braucht es denn erst ein Regisseur, ein Drehbuch von einem Mann? Und auch hier diese Doku über Männer-Influencer, auch da war dann die Kritik, was ich so mitbekommen habe, so, jetzt beschäftigen sich Leute damit, das ist ja gut, aber es ist schon sehr auffällig, dass das wieder ein Mann macht. Also erst als ein Mann gesagt hat, übrigens, ich habe mich mal mit diesem Thema beschäftigt, schaut mal her, wie krass das ist, dass jetzt andere Männer ins Internet pusten, so, oh mein Gott, das ist ja krass, I can't believe it. Und das ist ja, wow, ich bin ja, oh mein Gott, das macht mich fertig. Und ich hatte ja keine Ahnung. Und tatsächlich, ja, auch interessant, dass der Fall um Colleen Fernandes ja auch eigentlich erst so eine Schubkraft entwickelt hat, als klar war, das ist ein prominenter Mann, der ihr das angetan hat, weil sie hat ja durchaus vorher schon Interviews zu diesem Thema gegeben, jahrelang, ne? Dass sie da Betroffene ist von digitaler sexualisierter Gewalt. Aber den Schub hat sie ja erst bekommen, als wir gemerkt haben, oh, das war ja einer von den coolen Typen, der ihr das angetan hat. Also auch diese Manosphere-Doku, ich habe sie nicht gesehen, jetzt ärgere ich mich doch. Warum habe ich da angefangen?
Naja,
übrigens, wir reden nicht darüber. Und zack, wir reden drüber. Der rosa Elefant, stellen wir nicht vor.
Ja, das Einzige, was ich versuche, ist die Colleen Fernandes, da wollten wir ja beide ein bisschen raus, weil ich denke, auch bei Ulm ist es so, da spielt auch noch mehr als Männlichkeit jetzt noch. Ich finde es nicht besonders männlich, was der gemacht
Natürlich
hat.
Natürlich nicht.
Ne? Sondern ich finde, es ist eine ätzende Wurst. Also ich finde es in jeder Hinsicht, ich finde es menschlich. Es hat für mich jetzt erstmal gar nicht so ein, es ist natürlich ein Mann, der seiner Frau Sachen angetan hat, Gewalt angetan hat und jetzt sozusagen auch in diese Debatte passt. Aber jetzt erstmal festzustellen, was männlich überhaupt ist und warum es auch scheinbar so eine Offenheit gibt von Leuten, sich zu einfachen Geschlechterrollen wieder hingezogen zu fühlen.
Ja.
Obwohl die Wissenschaft sagt, diese Geschlechterrollen, diese vorgefertigten sind, führen zu psychischen Problemen eigentlich eher.
Ja.
Wo ja das Argument von der anderen Seite ist, dass ja eher zu psychischen Problemen führt, dass alles so wischiwaschi und Vogue und so halbgar und so. Es ist eigentlich viel einfacher. Mann, Frau, Kind, Familie und nicht alles, was dazwischen ist. Aber dann eben, wenn man sich jetzt, also Studien zumindest nahelegen, dass diese festen Rollen eben zu Stress führen bei allen, die sich jetzt nicht so klassisch nicht dem nachkommen können, weil es auch da ja gar nicht klar ist, ab wann bin ich denn perfekt männlich?
Ich finde ganz wichtig, auch dieses Thema aufzumachen, dass es alle betrifft und für alle nicht gut ist. Ne? Also die höchste, soweit ich weiß, ich habe mich ja nicht vorbereitet auf diese Folge, aber soweit ich weiß, ist ja die Lebenszufriedenheit in skandinavischen Ländern höher und die sind ja gleichberechtigter. Das lässt sich ja messen, ne? Zum Beispiel durch die Gender Pay Gap.
Ja, die nordischen Länder schneiden bei Lebenszufriedenheit seit Jahren sehr hoch ab. Besonders Finnland, Dänemark, Schweden, Norwegen und oft auch Island liegen im jährlichen World Happiness Report weit vorne. Dabei geht es nicht um ständiges Glück, sondern um die durchschnittliche Bewertung des eigenen Lebens. Es gibt tatsächlich Zusammenhänge in internationalen Daten. Länder mit hoher Geschlechtergleichstellung haben im Durchschnitt oft auch höhere Lebenszufriedenheit und höheres gesellschaftliches Vertrauen. Aber das bedeutet nicht automatisch, dass Gleichberechtigung allein die Ursache ist.
Und daran musste ich ganz doll denken. Ich habe ja gerade in Norwegen gespielt und in Dänemark. Da komme ich ja Also wann war ich denn da? Letzte Woche? Genau. Und ich fand das schon interessant, weil ich bin da einmal nachts durch die Straße von Kopenhagen gelaufen und habe einem Freund eine Sprachnachricht aufgenommen und war so, oh, ich laufe hier gerade nachts lang, eigentlich voll gruselig. Und dann dachte ich so, aber irgendwie ein bisschen weniger finde ich es gruselig, als zu Hause in Berlin oder in Leipzig nachts durch die Straße zu laufen. Das ist mir so aufgefallen, als ich ihm das erzählt habe, während dieser Sprachnachricht. Okay, ich laufe hier gerade lang und irgendwie habe ich das Gefühl, das ist falsch. Ich sollte nicht auf der Straße nachts alleine sein. Aber ich spüre, ich habe ein bisschen weniger Schiss als nachts in Leipzig.
Interessanterweise habe ich das so wahrgenommen in nordischen Ländern, ja, also in Dänemark und etc., dass die Mädchen dort wesentlich präsenter sind.
Mhm.
Also auch was den Alkoholkonsum angeht, hatte ich den Eindruck, die sind auch immer echt schon sehr betrunken, wo man...
Die testen auch ihre Grenzen aus.
Ja, und ja, ich hatte den Eindruck, dass sie sich sicherer fühlen,
ja,
und selbstbewusster sind.
Ja.
Sagen wir das mal so, wo ich gedacht habe, so, ne, muss da hier als Frau schon Angst haben, wenn du betrunken bist, dass halt im falschen Bett aufwachst.
Genau, das Thema hatten wir ja vorhin, ne? Wenn ich als Frau betrunken bin, bin ich schuld, und wenn der Mann betrunken war und ja, Übergriffe tätigt, ja, er war ja nicht bei Sinn, ne? Ich musste auch gerade dran denken, letztens hat jemand die Erfahrung mit mir geteilt, ich war selber jetzt schon länger nicht mehr in Spanien, und die haben ja deutlich schärfere Gesetze, ne, was auch ja, diese Femizide und Themen und alles drumherum angeht, und da wurde die Erfahrung mit mir geteilt, dass als Frau, wenn man da die Straße lang geht, dass man mehr Raum hat. Also, ne, ich habe es ja auch mal ausprobiert, ne? Geh mal hier die Straße lang und geh mal nicht allen Männern aus dem Weg. Also, ich habe schon echt eine blaue Schulter gehabt, ne? So, also das haben sich halt auch einfach alle dran gewöhnt, dass man Männern Platz macht, und als Typ kannst du einfach geradeaus durchlaufen, so, ne? Und genau, und ich fand es ganz spannend, dass diese Erfahrung mit mir geteilt wurde, dieses so, ey, ich laufe da lang, habe das Gefühl so, ey, ja, ich habe ja auch meinen Raum.
Ja, Wahnsinn. Ne? Also ich meine, da, es gibt natürlich jetzt, was Laufen eigentlich ist auch interessant, aber es gibt natürlich für Frauen so, vielleicht so Laufnormen aus der Modelwelt, wie man so stolz und selbstbewusst läuft oder so, ne? Aber bei Männern gibt es das auch. Ganz oft habe ich das gesehen, dass so gezeigt wird, wie so gewisse Schauspieler, wie man richtig läuft als Mann. Also aufrecht gerade, man guckt nur leicht nach links und rechts mit leicht angehobenem Kinn und so, das wird dann so in Men's Health und so Magazin.
Okay,
so ja, ja, genau. Und sowas nimmt man auch auf. Also ich nehme das auch selber als Mann auf, weil natürlich das immer noch so drin ist, dass man sich natürlich an so einem stark etc., also da, wo ich herkomme, ja, also ich kann nur gerade von mir sprechen, das kann man an Männer ganz anders sehen, dass man sich schon in gewisser Weise auch daran orientiert. Also dass Schönheitsideale da liegen, ne, und Männer... Ich glaube, das ist auch in dem Liedtext von Grönemeyer, von wegen, dass die Haare dünn werden etc. Man hat natürlich auch gewisse Issues oder so, aber es gibt ja gewisse Sachen, die als männlich gelten und die irgendwie gut sind. Ja, ich meine, wie viele Männer fahren gerade sich die Haare machen? Also, weil das ein männliches Attribut ist. Also, viele Haare.
Die einen Haaransatz
Also, ne, das
reinnähen lassen.
Genau, viele Haare sind ein männliches Attribut im Alter. Ich habe zwei Sachen, die mir auch richtig wichtig in der Debatte waren. Ich habe erlebt, ich bin das erste Mal mit dem Thema Mann-Frau so erst in Kontakt gekommen in der Uni, und zwar relativ spät.
Ja.
Und zwar habe ich in einem Gender-Seminar, ich habe an der TU eine Weile studiert, und habe in einem Gender-Seminar behauptet, dass es natürlich Männer- und Frauenfilme gibt.
Wie meinst du?
Dass es Männer- und Frauenfilme gibt.
Ja.
Da wurde halt gesagt, nee, das gibt's nicht. Also dieses, und ich so, hä, natürlich gibt's Männer- und Frauenfilme. Habe ich gar nicht verstanden. Ich so, klar, also gibt so Jennifer Aniston, das gucken so Frauen. Sex in the City gucke ich doch nicht als Mann. Ist doch unmännlich, sowas zu gucken. Und das ist doch für Frauen auch gemacht. Ja, also, und und dann wurde mir erklärt, und da habe ich ein bisschen recherchiert, dass halt das danach definiert wird, wie Menschen auf Filme reagieren. Also, da wurde gesagt, dass in Studien wurde sozusagen festgestellt, dass Männer und Frauen auf das, was da zu sehen ist, emotional gleich reagieren. Gleich traurig, gleich glücklich etc. pp. Dass es da keine Differenzierung gibt, sondern es gibt sozusagen nur von Marketing her und so gibt es sozusagen eine Kategorisierung, die mehr oder weniger aufoktroyiert wird.
Ja.
Finde ich sehr interessant, weil schon den Eindruck habe, dass es in Majoritäten, sag ich mal, schon so ist, dass eher sich Frauen für interessieren und sich eher Männer für interessieren. Also bis heute, ich weiß, was da los war, als ich das gesagt habe, da war ich natürlich, da haben mich alle angeguckt und gesagt,
Das ist ja auch 30 Jahre her jetzt, ne?
Ja, 50.
40.
Nee, das ist tatsächlich ungefähr 10, 12, 13 ja, Jahre her. Ja. Hat mich aber nachhaltig überhaupt erstmal bei mir den Stein ins Rollen gebracht, mir Gedanken darüber zu machen, weil das für mich völlig klar war. Ja.
Na, es ist ja schon so, dass also diese Männerbrille, ich Point of View als Mann laufe durch die Welt, das habe ich auch viel gesehen als weiblich sozialisierter Mensch. Ne? Darüber habe ich auch viel nachgedacht, jetzt in den letzten Geschlechterdebatten und Sexismusdebatten, die geführt wurden, dass ich diesen Point of View von Männern eigentlich auch unfreiwillig sowieso die ganze Zeit vor die Nase gerotzt bekommen habe, auch schon als junges Mädchen. Aber wann haben denn ernsthaft mal Männer diesen Point of View von weiblich gelesenen Personen eingenommen? Ne? Und wir haben uns ja vorhin auch wieder drüber unterhalten, zum Beispiel Männer-Du-Podcasts werden von allen gehört. Ne? Mhm. Sobald ein Podcast gemischt ist, wie wir beide, wird es schon weniger. Und sobald es ein rein weiblicher Podcast ist, hören da eigentlich nur noch Frauen zu. So, ne? Ja. Also viele Männer geben sich nicht mal Mühe, meinen Point of View als weiblich gelesene Person einzunehmen. So, ne? Deswegen habe ich auch letztens noch mal ganz klar die Einladung ausgesprochen, so konsumiert doch auch Kunst von Flinterpersonen, so, ne, um irgendwie mal eine Sensibilisierung dafür zu kriegen, so, ne, lest Bücher von AutorInnen, ne, und nehmt diesen Point of View mal ein, ne, und man muss ja jetzt nicht wirklich den 30. Dudes Podcast hören, so hört unser, empfiehlt uns weiter.
Ich glaube,
nein, aber wirklich, weil ich kenne deinen Point of View. Mhm. Ich habe die Arnold Schwarzenegger Filme als Grundschülerin geguckt. Ich habe bei Herbert Grönemeyer mitgesungen.
Ich glaube, was dabei ist, was dann auch immer diskutiert wird, ist dann so, warum soll ich denn was sagen, was mich gar nicht interessiert?
Ja.
Ich weiß, ich höre einen Podcast, weil mich interessiert das Thema, und ich höre einen Podcast, weil ich mag die Stimme, und ich mag das Podcast, weil ich mag das Thema. Und nur ist der von zwei Männern. Und warum soll ich denn jetzt mich zwingen, dazu was von einer Frau zu hören?
Ja.
Und ich finde, dieses Argument ist nachvollziehbar, aber was das Argument eben nicht sieht, ist, dass wir ja in einer Situation sind, in der es sozusagen bedarf, mehr den weiblichen, den weiblichen, wie du gerade sagst, Point of View, oh ja, dieses Poff, ich habe lange nicht gewusst, was das
heißt. Das haben viele schon falsch gemacht auf Social Media.
Ich, alter Boomer, ich habe immer was soll denn dieses Poff, ich verstehe es nicht, dann habe ich es gegoogelt. Aber ist gar nicht so lange her, aber letzte Woche. Nein, aber das, was du jetzt gerade auch da an der Stelle, sag ich mal, jetzt verlangst, ein bisschen übertrieben, ist, dass man sich mal hinsetzt und sagt, ey, mach das mal als Bildungsmaßnahme gerade.
Ja.
Ja, lass dich mal drauf ein und lern mal was an der Stelle. Vielleicht ist es ja gerade gut, dass jetzt geht man nicht um Entertainment.
Mhm.
Ja. Geht jetzt mal nicht darum, die gleichen Sachen immer zu machen, sondern geht darum, halt gesellschaftlich vielleicht ein bisschen was zu lernen und ein bisschen auch dein Verhalten anzupassen und einen gewissen Willen und eine Offenheit dazu. Weil ich habe oft den Eindruck, dass sich Männer dann immer sehr angegriffen fühlen, weil ihnen wird da sowas weggenommen. Und warum denn?
Was meinst du, was
wird naja, so dann, dass sie jetzt ihre Zeit dafür aufwenden sollen, was zu hören, was eigentlich jetzt gar nicht hören wollen. Weil sie sind ja gewöhnt, mit den Jungs die ganze Zeit wegzugehen, und sie sind gewöhnt, die Männersachen zu machen und die Männersachen zu hören. Somit lernen sie aber die Weiblichkeit und weibliche Standpunkte, ja, und Sachen vielleicht einfach weniger kennen. Und so ist es ja eben auch mit den Debatten um die Line-Ups und das Argument von Männern, die dann sagen, ja, toll, ich krieg jetzt gerade keine Frau mehr gebucht, die sind alle ausgebucht, es gibt bloß noch drei, da gefällt mir aber nicht, wie die auflegen. Mhm. Soll ich jetzt eine schlechte Frau auflegen lassen, statt meinem Kumpel Ingo, wo ich weiß, dass der gut auflegen lässt? So. Mhm. Und rein logisch gesehen ist es so, nee, du sollst natürlich den auflegen lassen, der am besten auflegt. So wäre normal. Aber doch nur gesetzt den Fall, dass wir in einer gleichberechtigten Situation leben.
Ja.
Und das tun wir ja eben nicht. Und deswegen bin ich der Meinung, dass sozusagen diese woke Direction insgesamt und diese eine Parität herzustellen, es bedarf, dass wir ein bisschen Overdrive fahren.
Das internationale Netzwerk Female Pressure veröffentlicht seit 2012 regelmäßige Studien, genannt Facts, zur Geschlechterverteilung auf Festivals für elektronische Musik. Die Analysen zeigen, dass männliche Acts weiterhin dominieren, der Frauenanteil aber stetig wächst. Zahlen aus dem Jahr 2024: rund 58% der Acts sind männlich. Der Anteil weiblicher Künstlerinnen liegt bei knapp 30%. Der Rest entfällt auf non-binäre Künstler, etwa 2,5%, sowie gemischte Gruppen. Positiver Langzeittrend. Im Jahr 2012 lag der Anteil weiblicher Acts noch bei rund 9,2%.
Ja, also ich buche jetzt nicht noch eine Frau, weil ich nicht gecancelt werden möchte, sondern weil ich verstanden habe, dass sonst sich einfach nichts ändert.
Mhm.
Ja, und da muss ich sagen, das verteidige ich auch, wenn ich jetzt nicht gleich unter Colleen Fernandes irgendwas drunter poste, und weil ich da einfach super wenig weiß. Ich kenne mich in der Schauspielszene nicht aus. Was ich da höre, reicht mir schon aus. Was ich auf Filmpremierenpartys sehe, wie das Verhältnis zwischen Filmproduzenten ist und junge Schauspielerin, ja, die so rumsatelliten um die. Und du siehst, also du siehst es und dann kriegst du es auch noch gesagt. Und dann denkst du so, okay, das ist hier bei uns in der DJ-Szene ja noch echt entspannt. Also hier muss man ja den vielleicht zwischen den Leuten noch erklären, dass man nicht Jane sagt. Mhm. Und noch ein bisschen die Line-Ups und so weiter. Aber da ist schon mal einiges passiert, was scheinbar im Schauspiel
ist. Und es ist immer noch ganz viel Luft nach oben.
Ja, ja, natürlich.
Also das ist mir nochmal wichtig zu sagen.
Ja, ja, das stimmt. Aber das kommt.
Also entspannt würde ich das jetzt nicht zeigen.
Ist entspannter, entspannter als scheint mir, ja. Insgesamt muss ich sagen, beobachte ich es teilweise auch nicht. Ich sehe, dass auf jeden Fall sehr, sehr viele, sehr, sehr viel mehr Frauen zu sehen sind in Social Media, die auflegen, sich dafür interessieren. Sau wenig noch in Studios. Also da ist es absolute Rarität, das ist unglaublich. Also die Vorherrschaft des Produzenten im Studio, also schon mal Frauen, die im Studio selber Musik machen, sieht man mittlerweile. Gibt es auch richtig gute Künstlerinnen. Und was man aber nicht sieht, sind die Produzenten, also die Co-Produzenten. Mhm. Also ich kenne eine Co-Produzentin.
Mhm.
Soll ja auch mal Männer gehen. Aber der Fall, dass jetzt irgendwie ein Mann zu einer Frau ins Studio geht, also das, das ist wirklich.
Ja, das ist halt weniger niedrigschwellig,
genau,
als sich einen Controller zu kaufen.
Ja, man muss mal 10, 20 Jahre eine Ausbildung, das dauert noch. Aber kann sein,
dass das hat auch wirklich tatsächlich viel so mit Ressourcen und Kapital zu tun im Sinne von, also das. Das kostet ja richtig Schotter, was hier rumsteht. Ne? Das,
und das ist,
kaufst du nicht so auf Verdacht und dann stellst du fest, oh nee, das mach ja doch.
Aber es ist im weitesten Sinne eben auch abhängig davon, dass Ingo mal nicht auf der Party auflegt, weil der Rattenschwanz zieht sich so weit.
Ja, ja, ja.
Das ist ja nur das ist ja nur der äußere
der
Bereich.
Der Butterfly-Effekt.
Genau, quasi. Es ist ja nur der äußere Bereich. Also es geht darum, dass sie jetzt die Chance hat, für Ingo aufzulegen. Dann stellt sie fest, oh wow, cool, ich habe das dritte Mal aufgelegt und es hat ja schon besser geklappt. Und alle anderen waren so, ey, hast du gut gemacht. Anstatt zu sagen, ich wusste ja eh, dass es schlechter als Ingo ist. So, und vielleicht ist sie diejenige, die im Jahr ja dann aber dann eben auch motiviert ist, im Studio zu sein. Aber der Weg von da, vom Ingo-Fall bis ins Studio, der ist halt wahnsinnig weit. Und diese Zusammenhänge mal zu verstehen, zu erfassen und zu beschreiben, ist, glaube ich, so die Lösung bei der ganzen Geschichte. Und wenn sich das jetzt schon rückentwickelt, was es scheinbar tut,
und das
muss ich sagen, das scheint so zu sein, ja.
Und es war ein harter Kampf bis hierhin, ne? Das muss ich auch nochmal sagen, weil das nervt mich nämlich sehr. Manchmal klingt das so, als wäre das so einfach so passiert, ne? Ja, da hat sich ja viel geändert, aber es ist so passiv manchmal. Ich denke mir so, wow, da sind einige richtig ausgeblutet von meinen KollegInnen und ich auf jeden Fall, ne? Und das ist ja kein Zufall und Magie, dass es besser geworden ist. Das waren harte Kämpfe, so wie auch Frauen vor mir dafür gekämpft haben, dass ich wählen gehen darf, dass ich hier eine Hose anziehen kann und ein eigenes Konto eröffnen. Das war ja auch nicht ein nettes Gespräch an einem runden Tisch. So, ne? Das waren harte Kämpfe und das ist unbequem. Und ich sage, es war genauso unbequem, dass die Line-Ups mittlerweile diverser aussehen. Und ich kann gar nicht leiden, wenn Leute so tun, als wäre das irgendwie, als wäre hier ein Bus angekommen, voller Frauen, die jetzt auflegen und das ist jetzt, und jetzt ist schön so, ne? Also
die Ausländer nehmen uns die Arbeitsplätze weg, denke ich dann nämlich immer, wenn dieser gleiche Spruch von wegen jetzt die Männer, die jetzt weniger, natürlich kalkulatorisch weniger Slots haben, weil mehr Frauen auflegen und jetzt dann eben aus der Position natürlich das nicht so cool finden.
Ja, und wenn man sich Statistiken anguckt, das ist ja immer noch nicht fair, so, ne?
Aber der Ingo,
und
wenn der
deswegen ist es wirklich lächerlich, wenn dann so ein weißer Typ im Backstage sitzt und sagt so, ich werde ja gar nicht mehr, ich werde ja gar nicht mehr gebucht, ich werde jetzt benachteiligt, so, nee, das ist, ach ja, so ja, auch jetzt werde ich hier gerade wütend.
Ja, ja, genau. Aber das ist ja, das kannst du ja, aber da kann man auch ein bisschen ablenken, kann sagen, auch die jungen Leute lösen die Alten ab und die, was weiß ich, stilistisch, du legst halt Drum and Bass auf, da gibt es halt weniger Slots etc. Das kann man auch auf andere Debatten auch übertragen, also dich ein bisschen runterzukohlen. Aber ich finde das mal relativ entspannt. Ich finde übrigens interessant, ich habe einen Begriff gehabt, der mir sehr ins Auge und Ohr gefallen ist in den letzten 2-3 Jahren und der war der Begriff Ehrenmann.
Ehrenmann?
Ne, kennst du, ne?
Ja.
Sagt man ja, so Ehrenmann. Sagen auch durchaus Freunde, Bekannte und so in witzigen Kontexten, wenn jemand irgendwas gemacht hat. Und ich wollte mal wissen, wo das herkommt.
Ich habe auch gerade gedacht.
Weißt du, wo das herkommt?
Ich habe gerade gedacht, ob ich schon mal Ehrenfrau gehört habe.
Ja, das ist nochmal, das ist jetzt, das kommt danach. Aber was denkst du,
ja, wo
dieser
Begriff herkommt? Wo kommt es denn her?
Aus der Jugendsprache und zwar aus der Neuen. Also da, von denen ich das erste Mal gehört habe, von denen kommt es auch. Das ist kein, ich dachte erst, das ist ein Begriff, weiß ich, wo der heraus ist. NS-Zeit, so ungefähr. Irgendwie ganz komisch. Oder aus einem religiösen Hintergrund. Aber es kommt aus der Jugendsprache. Ich habe es jetzt nicht noch tiefer recherchiert.
Aus der aktuellen
Jugendsprache? Ja, genau.
Das gibt
also seit es diesen Begriff gibt, der kommt aus der Jugendsprache und wird dieser Begriff halt auch verwendet. Und ist nicht irgendwie uralt und aufgegriffen, sondern er ist neu geprägt. Und das ist ja auch interessant, dass in so einem neuen sprachlichen, neuzeitlichen Sprachgebrauch sich schon wieder ein Ehrenmann nur etabliert und nicht eine Ehrenfrau.
Ja, Ehrenfrau.
Auch da hat man den Eindruck, ist es wieder rückläufig. Und ich denke, bei der ganzen Debatte, muss ich ganz ehrlich sagen, immer ein bisschen, ob sich, ich weiß nicht, so naturalistisch oder so, ob der Kampf so dahingehend ein bisschen aussichtslos ist, weil Männer einfach stärker sind als Frauen.
Meinst du jetzt
dass
physisch?
Dass ich das sozusagen, genau, ja. Stimmt, ich rede physisch. Ja, Stärke ist für mich immer irgendwie physisch, muss man dazu definieren. Das andere ist für mich Intelligenz oder so, das sind andere Bereiche. Aber physische Stärke,
ja, ich
emotionale
noch eine andere,
Stärke.
Breitere Palette von Stärke.
Ja, ja, stimmt schon. Das muss ich genau definieren. Aber ich meine wirklich physisch, weil am Ende ist natürlich physische Stärke das Ausschlaggebende beim Überleben, so, weißt du?
Ja, Machtdemonstration.
Genau, es geht um die Macht. Dabei geht es ja auch um bei den Machtmissbrauch etc. Ja. pp. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl.
Arbeit mit der Emotion Angst.
Genau, und da, das, wenn das jetzt rückläufig ist, das ja beängstigend ist, muss ich sagen. Also so von meinem Gefühl und ich froh sein kann, dass ich auch ein Mann bin. Auf der anderen Seite lese ich dann aber diese Statistiken, wo dann drin steht, ja, Männer sind die Suizid und Männer sind die den Krieg und dann ist so, ne, dann am Ende werden die ganzen Männer abgemurkst und Männer abgeschossen und keine Ahnung, vielleicht erledigt sich ja auf diesem Weg, ja, also dadurch, dass diese extreme Verrohung und dieses Männliche im Krieg und dem ganzen Säbelrasseln und aus alles stattfindet, dass das auch wieder zu dem globalen Prozess eben auch gehört, diese Männlichkeit sich dann auch wieder ein bisschen die Waage hält. Weil am Ende haben Männer und Frauen es ja geschafft zu etwa gleichen Verhältnissen bis heute. Mhm. Ja, also ne, da, wo wir jetzt stehen. Das ist eine interessante Debatte, wo ich mich dann frage, ob es der Intellekt schafft und die Reflexion schafft, gegen so eine natürlich gegebene Unterschiede da irgendwie so anzukämpfen. Weißt du, was ich meine?
Ich bin gerade irgendwie ausgestiegen.
Wieso?
Ich war gerade so betroffen davon. Von diesen Kriegsszenarien und so rüttelt sich das doch wieder hin. Und dann habe ich rausgezoomt.
Naja, es gab ja sozusagen, also müsste man sich mal eine Statistik durchlesen. Wenn jetzt ein Krieg war und es sind, also Ukraine jetzt gerade.
Ja.
Wenn ich in der Ukraine als DJ aufgelegt habe, war ja schon, als der Krieg noch gar nicht so lief, waren immer mehr Frauen im Club. Während du jetzt, wenn du in Berlin in den Club gehst, mehr Männer hast, wenn die Türsteher so nicht selektieren.
Ja.
Und das lag einfach daran, dass die Männer im Krieg waren.
Ja.
Und das liegt daran, dass du ein anderes Bevölkerungsbild hast. So. Mhm. Und der Krieg verändert sozusagen die Parität in Anzahl in der Gesellschaft ja schon und verändert dann sicherlich auch, was Frauen zu sagen haben.
Mhm. War das nicht auch irgendwie bei vielen Kriegsszenarien so, dass genau die Frauen, die weiblich gelesenen Menschen, also auch nochmal wichtig zu erwähnen, ne, es gibt ja mehrere Geschlechter und so weiter, ist ja ein Spektrum, wollen ja da keinen ausschließen, aber das quasi, genau, die haben den Laden am Laufen gehalten zu Hause, sag ich mal, und dann gab es ja eigentlich wieder Stress, wenn Männer zurückkamen, die übrig waren und sich wieder so ihre Machtpositionen wieder eingefordert haben. So, ne? Und es dann wieder so, okay, danke schön, habt ihr gut gemacht, aber jetzt wieder zurück,
dann aber
zurück
wieder
auf deine Position.
Über physische Gewalt, über physische Dominanz sich das geholt
genau,
haben.
Und dann noch schön mit einem Kriegstrauma.
Ja.
Mit einer durchgebrannten Sicherung im Kopf, mit dem magst du dich ja auch nicht anlegen, so, ne? Und dann ja wieder über Angst, so, ne? So, also ich habe mich ja auch viel mit so mehrgenerationalen Traumata beschäftigt, weil das in meiner Biografie auch eine Rolle spielt und ich will auch verstehen, warum bin ich denn so, wie ich bin, ne? Und warum, genau, ne? Und wie hat sich dieses transgenerationale Trauma bis zu mir übertragen, dass ich auch so ein Trauma-Carrier bin von unserer Familienbiografie, so, ne? Und
Transgenerationales Trauma bezeichnet die Weitergabe von traumatischen Erfahrungen über Generationen hinweg, etwa durch Verhalten, Erziehung, Stressmuster oder familiäre Dynamiken. Menschen können dadurch Auswirkungen eines Traumas spüren, obwohl sie das ursprüngliche Ereignis selbst nicht erlebt haben. Beispiele sind Kriege, Flucht, Gewalt oder schwere Verluste in früheren Generationen.
Da gibt es ja auch ganz interessante Bücher drüber, ne? So wie unsere Elterngeneration Eltern hatte, die ja gar nicht in der Lage waren, zu lieben, Wärme zu geben, zu Hause, nicht da waren. Ich weiß von meinem einen Großvater, die leben alle nicht mehr, dass der seinen leiblichen Vater erst irgendwie kennengelernt hat mit 18, glaube ich, als der zurückkam aus dem Krieg und auch nicht einen Ton gesagt hat, was da vorgefallen ist. So, ne? Und jetzt schweife ich ab. Aber,
nee, gar nicht.
Da geht es ja um so Überlebens...
Emotionale Zähheit.
Ja.
Ist Platz Nummer 1 bei den Attributen, die amerikanische Männer in einer Studie 2020 als männlich als Attribut sehen.
Emotionale Zähheit. Zähheit.
Ist mit 55,3% angegeben worden.
Ja.
Die Daten stammen aus der Studie The Assessment of Subjective Masculine Norms in the United States. Veröffentlicht wurde sie von der American Psychological Association im Fachjournal Psychology of Men and Masculinities im Januar 2020.
Dahinter Versorgung der Familie.
Ja.
Dahinter Vermeidung von Weiblichkeit.
Ja.
Ein Gentleman sein mit 33, Arbeit 27, Aggressionslosigkeit, das habe ich gar nicht verstanden.
Ja.
Das ist auch ein ganz komischer Effekt, also warum das jetzt so dazwischen ist. Dann Charakterstärke, Vermeidung von Haushalt. Fand ich witzig, weil so, das ist so überhaupt eigentlich nicht witzig, aber es ist sozusagen, es wirkt so harmlos. Ja? Also so selbst ich, mein Vater dann scherzhaft gesagt hat, stell dich einfach dumm an, so ungefähr.
Ja,
ne?
Ja.
Geht natürlich
mehr
gar nicht. Hat mein Vater gar nicht gesagt. Aber ich so ich habe es einfach so gemacht. Dann Körperlichkeit und dann Heterosexualität auch ganz wichtig. Aber das nur bei 11% nur noch.
Ja.
Ja, das ist aber eine Statistik, wo die Männer, denen wurde jetzt nicht irgendwas vorgegeben, sondern das ist aus denen, das haben sie sich alleine quasi ausgedacht. Mhm. Und diese emotionale Zähheit ist ja das, was du auch gerade da eben beschrieben hast. Im Übrigen ist es ja so, dass die, so aus meinem Wissen, von meinem Wissensstand her, dass dieses Mann-Frau-Bild ja erst durch die Industrialisierung so richtig geprägt worden ist, weil der Mann in die sozusagen arbeiten gegangen ist, raus und die Frau sozusagen zu Hause war und die emotionale Ebene war, also diejenige, die Emotionen an die Kinder, die Wärme gegeben hat, während der Mann auch voll okay war, dass er emotional zäh war, weil der musste halt Stahl hämmern und so. Der ist also durch die Industrialisierung in diese Rolle da so reingekommen. Frage ich mich, was halt vorher war, weil also...
Genau, das habe ich mich gerade auch gefragt. Wie war das vorher?
Sorry, ich habe nur ab Industrialisierung studiert und ich habe hier auf meinem Zettel auch nichts anderes stehen.
Ja, hier
ja, aber ich meine, daher kommen halt diese ganzen Begriffe wie sein Mann stehen,
ja.
Männersache, Männerrunde, Ehrenmann. Ich hab noch ein Herzensthema.
Ja.
Beim Schreiben von Texten begegnet mir das sehr. Das jetzt nicht gendern, ist das Thema Mann mit einem N.
Ja, kann man das
Wort.
So sagen?
Kann man das sagen? Ich versuche tatsächlich, das aus Texten gerade rauszunehmen.
Ja.
Weil mir zugetragen worden ist, dass das nicht so gut ist. Ich habe mich damit tatsächlich nicht tiefer beschäftigt bis jetzt.
Ja.
Muss ich eingestehen. Ich finde es erstmal so ein bisschen Quatsch, weil ein Mann mit einem N habe ich erstmal gar nicht verordnet, dass es was mit Männlichkeit zu tun hat. Aber seitdem her versuche ich das auszuklammern, was sprachlich ziemlich interessant ist, weil du Mann adressiert erstmal für mich alle, du aber, wenn du es nicht benutzt, immer sozusagen spezieller adressierst.
Mhm.
Also wenn du das rausnimmst, fehlt wirklich was in der Sprache. Es formt die Sprache in eine gewisse Richtung. Mhm. Wie siehst du das? Was hast du da? Hast du da mal drüber nachgedacht? Oder ist das
da bin ich noch nicht so richtig tief eingestiegen. Ich habe gerade dran gedacht, dass es auch mal eine Diskussion in meinem Umfeld gab über den Begriff jemand. Hat jemand sowas?
Kriegst ja das Gleiche.
Und ja, und da war ich auch unsicher, wie ich das finde. Also ich verstehe schon, dass Sprache formt und das Mann mit nur einem N klingt trotzdem wie Mann mit Doppel-N.
Das ist nämlich so ein Argument, weil wenn man es hört, dann klingt es gleich.
gleichzeitig wäre ja irgendwie schön, eine Alternative zu haben, ne? Was ja, weiß ich nicht, gibt es da schon was? Also so tief
kenne ich nicht. Also ich muss sagen, da wird es auch echt schwer. Also es ist schon, muss ich sagen, wenn man ein Buch schreibt, ist schon echt anstrengend, auch richtig zu gendern, weil es komplizierter klingt und aus dem eigenen Sprachgebrauch
her. Aber das ist ja wirklich das Argument von Leuten. Das ist so anstrengend, das klingt zu kompliziert.
Es ist so schwer, wenn du schreibst, Schreibtext, es ist wirklich, es entstellt eine gewisse Schönheit der Sprache und es ist ja auch in Literaturkreisen
so. Aber
Sprache
entwickelt sich, ja.
Ja, ist ja, ich habe meinen eigenen Weg gefunden, wie ich sozusagen ein eigenes Gendern in meinen Texten mache, indem ich jetzt nicht alles gender, sondern immer je nachdem, wo mein Blickwinkel drauf ist. Nicht, und das fehlt bei mir dann noch, da alles, was so dazwischen ist am Ende. Weil ich das innen in den Texten nicht mag, poetisch gesehen schon so, ne? Aber ich versuche Mann und Frau immer so und zu zeigen, dass es sozusagen mehrere Optionen gibt. Oder ich lasse es ganz aus, wenn es sich auslassen lässt. Meinen eigenen Weg da gefunden habe, aber auch sehr viel dazu gelesen habe und auch gehört habe, was Frauen und Autorinnen sagen, wie die damit umgehen und so meinen eigenen Reim gemacht. Aber bei Mann ist es schon sehr schwer und da gibt es auch jetzt keine Alternative, außer das Wort zu umgehen. Und bei jemand und nach allem, wo das mit dem Wortstand drin steht, da wird es ja schon sehr, sehr kompliziert. Ja, also da ist die Frage auch für mich, ob das jetzt, ob wir da ready gerade für sind oder ob es vielleicht im Transformationsprozess ein bisschen...
In Sprachen?
Naja, in vielen Sprachen gibt es das ja nicht.
Also ja, ne? Ich habe auch gerade gedacht, wie ist das denn im Englischen? One can do that?
Da gibt es das nicht.
Nee, ne? Hm. Ist ja auch interessant.
Und interessant ist, dass es dadurch, dass es da nicht gibt, zu keinen mir bekannten Änderungen in der Gesellschaft geführt hat. Also man sagt ja, dass die Sprache sozusagen die Realität formt.
Ja.
Ja, und dass es wichtig ist, es deswegen zu differenzieren. Und ich finde es ein interessantes Argument zu gucken, ja gut, im Englischen gibt es das nicht, aber da ist genauso die Benachteiligung der Frauen. Da hat die Sprache nicht dazu geführt.
Ey, das macht bei uns voll viel, dass das heißt Feuerwehrmann, Krankenschwester.
Die psychologische Forschung zeigt relativ konsistent, Sprache beeinflusst, welche Berufe Kinder für sich selbst passend halten. Besonders das sogenannte generische Maskulinum, zum Beispiel der Arzt oder der Feuerwehrmann, erzeugt häufiger männliche Vorstellungen im Kopf und kann Berufswünsche beeinflussen. Studien zum Beispiel von Lenhardt und Heckel aus dem Jahr 2025 mit Kindern aus der 3. und 4. Klasse in Deutschland zeigten, Mädchen trauten sich männlich stereotypisierte Berufe eher zu, wenn beide Geschlechter sprachlich sichtbar gemacht wurden. Auch die sogenannte Berufsselbstwirksamkeit, also das Gefühl, das könnte ich auch schaffen, stieg bei Mädchen an. Sprache beeinflusst nicht nur Bilder im Kopf, sondern auch Selbstvertrauen, Identifikation mit Berufen und Berufswünsche. Das ist psychologisch bedeutsam, weil Berufsinteressen schon im Grundschulalter entstehen. Was ist eure Meinung dazu? Schreibt, kommentiert auf Instagram oder schickt uns eine E-Mail an.
Witzigerweise habe ich sowas gefunden, Black Gay Masculinity.
Was?
Black Gay Masculinity.
Ja, erzähl.
Das ist interessant, weil es gibt eine sozusagen Differenzierung auch, dass man sagt, es ist immer diese reine Männlichkeit, sondern es gibt auch spezielle Sachen wie zum Beispiel schwarze, schwule Männer. Das ist eine eigene Form von Männlichkeit.
Ja.
Und so, wenn ich es richtig verstanden habe, geht es ein bisschen in dieser Denkrichtung dabei, dass wenn man Männlichkeit stärker differenziert untereinander, schwächt man es ein bisschen.
Mhm.
Ja, also es gibt nicht den Mann. Also auch gegenüber das, dass ich mich nicht männlich fühle, weil ich halt nur 1,76 Meter groß bin. Und eigentlich sollte ich 1,80 Meter mindestens groß sein, um mich richtig männlich zu fühlen. So, weißt du, die preußischen langen Kerls, die sind halt, die gehen im Krieg, die sind stark, so muss ein Mann aussehen und alles andere ist halt so, ne? Dass man aber sagt, nee, es gibt ja verschiedene Sachen. Also es gibt vielleicht auch so den kleinen, super smarten und das ist halt auch eine eigene Form von Männlichkeit. Und da taucht halt dieses Black Gay Masculinity auf, ja. Was ja schon fast ein bisschen an Fetisch wahrscheinlich auch grenzt, ne? So vom Wort her.
Ruide bezieht sich auf das wissenschaftliche Papier The Articulation of Black Gay Masculinities Within the Context of Heteronormativity von Antonio Spikes, Bachelor of Science, Georgia Southern University, 2011. Kernaussagen der Arbeit. Schwarze, schwule Männer stehen oft unter doppeltem sozialen Druck. Durch rassistische Zuschreibungen und durch Erwartungen innerhalb männlicher bzw. queerer Communities. Viele entwickeln Strategien, um akzeptiert zu werden oder sich zu schützen, etwa durch bestimmte Formen von Auftreten, Sprache oder Verhalten. Die Arbeit kritisiert starre Vorstellungen davon, was echte Männlichkeit sei. Identität wird als etwas beschrieben, das ständig ausgehandelt wird, zwischen Herkunft, Sexualität, Gemeinschaft und gesellschaftlichen Normen.
Fand ich ganz interessant, aber ich fand es interessant, dass man sozusagen so eine Idealvorstellung, von der so eine Kraft und Dominanz ausgeht, durch so eine Diffusion, Zerkleinerung und Differenzierung einfach zerkleinert und so ein bisschen die Durchschlagkraft nimmt.
Ja.
Und zu sagen, ah, du bist männlich, aber das und das und das ja nicht. Also, ne, also dass man einfach, sagen wir, verkleinert das insgesamt. Und ich glaube, so macht es, muss ich sagen, für mich auch am meisten Sinn. Und da gehört ja eben auch rein, dass es zwischen Mann und Frau eben auch noch tausend Gefühle, Neigungen und etc. gibt, die die ganze Sache ein bisschen entschärfen und dazu führt, dass man Menschen wieder als Menschen sieht in erster Linie. Ja. Wo ich ja dann, und das ist auch ein Punkt, den hatten wir vorhin nochmal, sage, wenn ich aus meiner männlichen Perspektive, wenn mir vorgeworfen wird, dass ich gerade irgendwie mich mit Männlichkeit oder mich einer Frau gegenüber dominant verhalten habe oder so. Und ich sage, ich habe gar nicht darüber nachgedacht, dass du eine Frau bist, weil ich sehe, alles ist so gleich. Aber ja nicht vergessen kann, dass ich ja eben in einer Tradition und in einer Situation und in einem Momentaufnahme mich als Mann in jedem Moment verhalte, weil ich ja einer bin.
Ja, ganz genau.
So, und das da komme ich
schön,
nicht raus.
Und das wäre schön, wenn man sich das bewusst machen würde. Ne? Mhm. Da gibt es doch auch so diese Diskussion. Und ich nehme ein Beispiel von mir. Ich laufe nachts allein durch die Straßen und dann läuft hinter mir ein Mann, der kann ja nichts Böses wollen, aber ich wechsle dann die Straßenseite, wenn der das nicht macht. Und da hatte ich auch Diskussionen mit Männern, von denen ich eigentlich auch was halte und dann wirklich das dachte, was ist mit dir los? So, ja, aber ich tue dir doch nichts. Warum sollte ich dann die Straßenseite wechseln? Weil ich die dafür sensibilisieren, oh Gott, ich bin ganz aufgeregt, weil ich sie dafür sensibilisieren wollte, so, wenn sie in so einer Situation sind. So quasi, da habe ich so an meine Schwestern da draußen gedacht, unbekannterweise. Ey, lauf ein paar Schritte langsamer oder geh du auf die andere Straßenseite. Ich habe es auch schon erlebt, dass das jemand macht und ich habe mich automatisch so viel wohler gefühlt. Und da geht es nicht darum, dich zu kränken, was traue ich dir alles zu, sondern da geht es darum, deinen Mitmenschen, in dem Fall mir als Frau und anderen Schwestern, ein sicheres Gefühl zu geben. So, hier, du bist hier sicherer.
Der Punkt dabei ist einfach, dass man...
Und sich eben bewusst zu machen, wie du da durch die Welt läufst.
Genau, der Punkt ist, da bin ich auch, da an der Stelle lerne ich noch und sammle auch Erfahrung, weil du sozusagen an einer Stelle wieder einen Unterschied aufmachst, wo du ja vorher sozusagen gesagt bekommst, dass es ja keine Unterschiede geben soll.
Ja.
Also, weißt du?
Geht's halt!
Und genau, der Witz ist, die Unterschiede zu erkennen, ja, und auch anzunehmen, aber sozusagen nicht einen Vorteil daraus zu bekommen. Also das Gleichberechtigung heißt nicht, dass man vergisst, dass man ein Mann ist, so, sondern ist, dass man sich bewusst macht, dass man Mann ist, sich aber eben entsprechend verhält. Und also, dass ich jetzt hinter einer Frau und so weiter nicht herlaufe, das ist für mich, also ehrlich gesagt, relativ klar, weil ich da immer dran denke, dass Frauen denken können, dass was passiert.
Ja,
ich
hatte das letztens, checken halt echt einige.
Ja, das glaube ich. Und ich hätte auch jetzt, ich gehe jetzt nicht einen Baum hoch, wenn jemand das sagt, aber ich bin auch keine Frau, ich habe nicht gleich eine Emotion. Aber weil ich ja selber das auch mal erstmal lernen muss, ich etliche Situationen gehabt, wo ich mich ähnlich als Mann verhalten habe und auch argumentiert habe. Also bei mir definitiv ein Lernprozess. Ich hatte letztens das, dass ich in der Bahn, mein Handy blitzt immer, wenn ich angerufen
super
werde.
Ist super nervig übrigens.
Ich weiß, aber ich habe meinen Ton halt immer aus, weil ich im Tonstudio arbeite.
Ihr seht es ja nicht aus, blitzt immer ganz doll.
Ja, das stimmt. Das nervt alle, aber ich habe mich daran gewöhnt. Aber ich sitze...
Das ist so wichtig.
Es blitzt aber auch wirklich bei jeder, wenn es 3 Grad kälter draußen geworden ist, blitzt auch. Aber ich habe in der U-Bahn gesessen und hatte mein Handy in der Hand und es hat halt geblitzt. Und es ist mir 2-3 Mal passiert, dass sich da eine Frau weggesetzt hat, die gegenüber saß. Und ich habe erst beim 3. Mal erkannt und verstanden, dass die halt dachten, dass ich die fotografiere.
Ja.
Und die waren sehr pikiert. Und ich dachte so, ich habe wirklich erst beim 2. oder 3. Mal, habe ich so, also, tut mir leid. Und da wollte ich noch hinterherrufen, wollte sagen, aber da dachte ich auch so, es bringt jetzt gar nichts. Weil
ich weiß,
die geht ja auch.
Ich weiß gar nicht. Ich versuche mich gerade rein zu versetzen, dass ich glaube, gegenüber sitzt mir ein Mann, der hat mich gerade fotografiert, dann setze ich mich weg und dann ruft er mir hinterher, ey, sorry.
Genau, ich habe es auch nicht gemacht, also es würde auch gar nichts bringen.
Ich überlege gerade, ob ich es gut wir sind ja unterschiedlich. Es gibt wahrscheinlich Frauen, die sagen, ja, auf jeden Fall mach das. Es gibt vielleicht welche, die sagen, nee, es wird ja noch komischer.
Ja, na, weil es sieht ja so aus, als ob ich es ja fotografiert habe.
Ja.
Also wenn es so wäre, wovon sie in der Situation nicht ausgeht, dass es ein Versehen war. In dem Moment, wo ich das aber sage, wäre mir ja bewusst, dass ich sie so fotografieren könnte.
Ja, jetzt habe ich es gecheckt. So,
also es ist, ja gut, aber das zu vermitteln im Weggehen war, ja. Nee, ich musste einfach tatsächlich hinnehmen.
Ja, so und, schnell sind wir ja auch nicht mit unseren Ideen.
Dass ich ein ja. Creep bin einfach ja. Und das ist okay.
Ich hätte auch gedacht, du bist ein Creep.
Ja, denkst du wahrscheinlich ja. So.
Und dieses, wie reagiere ich danach richtig, ne? Da ist man ja hinterher immer schlauer. Deswegen finde ich immer super, wenn Leute sagen, ich hätte ja das und das gemacht. Also so schnell funktioniert das ja auch nicht, dass
ja,
man dann
total.
Weiß.
Ich meine, das ist ja auch ein Level an Fehlverhalten, jemanden zu fotografieren, ist ja schon richtig daneben. Geht eigentlich natürlich gar nicht. Ist jetzt auch noch ein anderes Level, als jetzt irgendwie, keine Ahnung, einen blöden Herrenwitz zu machen oder so aus unpassend, geschmacklos oder wie auch immer. Vielleicht, aber ich weiß auch gar nicht, ob diese Abstufungen überhaupt sinnvoll sind.
Hast du auch ein heißes Eisen, über das wir sprechen sollen? Dann schreib uns auf Instagram oder schreib eine E-Mail an.
deine.platte@gmx.de.
Ich wollte gerade noch eine Geschichte teilen. Das ist schon eine Weile her, ist einige Jahre her. Da habe ich mal auf so einem Festival, nee, es war kein Festival, es war ein Open Air, es war so ein Tages-Open Air, habe ich als einzige Frau da im Line-Up gespielt und ich war dabei, wie so, ich weiß nicht was, der Stage-Manager, der hat so Frauen ausgesucht, you chosen, ne, die getanzt haben, dass die auf der Bühne beim DJ tanzen dürfen, während der auflegt. Und ich habe so richtig gesehen, ach krass, der sucht die so aus, so random,
ja
so einzeln. Und dann durften die so auf der Bühne tanzen und haben sich darüber gefreut. Und dann war ich so, boah, ich bin ja echt gespannt, wen der für mich aussucht, wenn ich dann spiele.
Okay.
Da habe ich echt so gedacht, so, na, ob der dann so einzelne Männer aussucht, die dann bei mir tanzen dürfen oder auch einzelne Frauen, weil das ist ja so das, was er da so macht. Naja, willst du mal raten, was passiert ist, als ich dann aufgelegt habe?
Gar nichts?
Genau, nichts.
Ja.
Hat niemand ausgesucht. Da dachte ich so, ah ja, mit mir sind ja schon zwei Brüste auf der Bühne, das muss dann reichen. So, ne? Aber ich habe es so beobachtet und war so, ja, ich bin echt gespannt, was der bei mir macht. Ja.
Es ist auch ja aus dieser aus dem Party-Kontext, aus dem Veranstalter-Kontext, aus dem ich ja auch so ein bisschen komme.
Ein bisschen?
Naja, ich war ja nie hauptsächlich Event-Typ, aber ich habe Partys
ja.
gemacht.
Ja.
Und immer in Männergruppen. Also, ne, weil Kumpels macht man zusammen, hängt die miteinander rum. Ergab sich so. Ne?
Mhm.
Und da es immer so wichtig ist, dass ausreichend Frauen da sind, dann kommen die Männer auch. Das ist Bait. So, ja.
Was, wie?
Das ist so Anfütterung. Halt.
Ja,
wenn Frauen
ja.
muss Frauen reinlassen
ja.
und dann kommen die Männer auch. Dann kannst du die Männer ja. aussuchen. Ja, und so funktionieren
die.
Ey, ja.
ich bin früher, als ich noch zur Schule gegangen bin, da gab es auch so Partys, wo man bis zu einer bestimmten Uhrzeit ist man umsonst ja, reingekommen ja. als Frau. Und wir so, dann haben wir wirklich so gehört, so, oh, ist voll unfair, ihr werdet bevorteilt von unseren Kumpels. Und ich dachte auch so, ja, voll cool, ich werde bevorteilt und habe gar nicht geschnallt. So, nee, ich soll hier mich vergiften und leichte Beute sein für irgendwelche Typen, die Eintritt bezahlen. So, ne? So, also, oh Gott, ja, aber das habe ich doch damals nicht verstanden.
Ja, natürlich kann man natürlich auch sagen, hey, ist doch total geil, jetzt umsonst und diese Vorteile nehmen. Auch es gibt ja auch diesen, es gibt ja sicher auch Frauen, die sagen, sie finden es voll cool, dann irgendwie da ausgehalten zu werden und sich so, ne? Also, aber es gibt ja jede Art von Mensch, auch in anderen. Es gibt auch Männer, die sich gerne aushalten lassen, ne? Die Frage ist bloß, wie weit überhaupt gesellschaftlich so Sachen akzeptiert sind. Warum ist es akzeptierter, wenn ein Mann eine Frau aushält und als andersrum? Ja, das ist doch das Problem. Also, soll doch jeder glücklich werden, wie er will. Also, soll doch jeder eine Beziehung führen, wie er will. Hauptsache, beide sind glücklich, aber man sollte nicht etwas als das ist normal oder das ist okay und das ist weniger okay. Da fängt die Bewertung ist ja, finde ich, ein bisschen das Problem. Und wenn jetzt in Amerika der große Trend von diesen Tradwives heißen die noch, oder? Ne? So, und ich meine, wenn Frauen sagen, sie möchten gerne in einer christlich-traditionellen Rolle zu Hause die Kinder erziehen und kochen, okay.
Ja, ja.
Aber bitte übertrag's doch nicht auf die ganze, sag doch nicht, dass das Einzige ist. Oder, also diese, dass jetzt überall, wo Frauen sich in die Politik eingemischt haben, wurde es zum Problem. Da gucken wir doch mal gerade ins amerikanische Amt. Sehr unweiblich.
Ja.
Sehr wenig Frauen. Die Frauen werden ja nur gefeuert. Trump feuert ja nur Frauen.
Ja.
Gerade in erster Linie. Und es ist rein männlich und die bauen halt nur Scheiße. Also, und dass sich da dann noch Leute hinstellen und sagen, das ist schon krass.
Ja, ja. Ich habe gerade an dieses Paradoxon gedacht mit diesen Treadwives. Ja, so Influencer-mäßig ist das nicht, das ist doch voll das Geschäftsmodell. Ich frage mich manchmal, wie passt das eigentlich zusammen? Weil machen die damit richtig Kohle? Dürfen die überhaupt ganz viel damit verdienen?
Warum check's sollten nicht die so. Damit nicht verdienen?
Nee, weil du doch zu Hause die Hausfrau memes und für den Mann da bist und der soll doch für dich providen. Aber wahrscheinlich machst du da
so,
richtig...
Aber ist es nicht so, dass in der Hausfrauenrolle die Hausfrauen eben ja nicht nur die Hausarbeit machen, sondern immer schon noch mehr gemacht haben als das, was sichtbar war.
Hm.
Und da auch, also dass mehr noch erwartet wird.
Aber da merkt man doch mal, dass es einfach ein Geschäftsmodell ist. Ne? So, ich spiele Hausfrau als Influencerin und krieg dafür richtig Kohle. Also das macht ja rein theoretisch für das, was da beworben wird, macht ja gar keinen Sinn. Aber es ist ja ein Geschäft. Ja, okay. Ja, wollte ich noch mal so...
Wieso? Ich meine, die filmen sich einfach nur in ihrem, die filmen sich in ihrer Tätigkeit. Also,
ja, aber die haben noch Werbekooperationen und sowas.
Naja, verdienen damit aber viel Geld.
Ja, ja, aber das ist doch eigentlich.
Ja, ich meine, bei OnlyFans, die machen, verdienen auch damit Geld, was sie da den ganzen Tag machen.
Also das ist ja eh ganz spannend, ne? So dieses, dass Frauen vorgeworfen wird, ne, sich zu verkaufen, aber am Ende ist das ja in dieser Welt. Des Kapitalismus. Hm. Die einzige Branche, wo du mehr verdienen kannst als Frau, ist tatsächlich Modeln. Und da sind Männer richtig, da sind Männer richtig sauer drüber. Und du hast ja so als Frau, wenn du denn diese Schönheitsideale, die gerade Trend sind, was ja an sich schon völlig absurd ist, dass Aussehen ein Trend ist. Aber wenn du die gerade aktuell erfüllst, ist dein Zeitfenster ja so mini klein, wo du richtig abcashen kannst. Und das machen dann ein paar natürlich. Und das wird denen vorgeworfen. Und wie billig und OnlyFans, wie billig. Aber wer sind denn die Konsumierenden, das sind doch Typen so, ne? Also Female Gays wird verkauft und nicht Weiblichkeit, das finde ich ganz, ganz wichtig. Und den Frauen, die sich dann verkaufen in diesem kleinen Zeitfenster, wo sie rich werden können, die das machen, also meins ist es auch nicht, aber es ist völlig absurd, denen das vorzuwerfen, so, ne? Also in dieser Welt.
Ja, natürlich, also und ich glaube, da geht es aber auch ein bisschen darum, dass, also ob, weiß ich, wird denen das so vorgeworfen, dass ich auch nicht
natürlich.
Ich hab,
wie bin ich bis so? Na, es gibt doch so dieses so Wifey-Material und die Hure.
Ja, genau, aber das ist, ne?
Also bist du entweder Hure oder du, die Heilige Maria.
Ich glaube, was ja der Punkt da ist. Der Punkt ist dann, man wird dann sozusagen kritisiert, wenn man nicht, wenn man auch noch in einer anderen Rolle ist. Also, wenn man nur bei OnlyFans ist, so, und da nur ist, dann wird es abgefeiert. Das ist so dann sozusagen die.
Ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht.
Ich war noch nie auf OnlyFans, aber nehmen wir das Beispiel einer Vollzeit-Prostituierten. Da ist es total okay, dass die ist nicht billig, sondern die ist Vollzeit-Prostituiert. Die ist aber dann billig, wenn sie auch noch was anderes macht und sozusagen das auch gleichzeitig macht. Also die Mutter, wie du sagst, die Wife, die zu Hause ist und so, die darf sich natürlich nicht prostituieren.
Mhm.
Weil das ist ja draußen so, ne? Wenn diese Doppelrolle, oder wenn zum Beispiel eine DJ sich irgendwie anzüglich anzieht, ja, dann ist das nicht okay, dass sie mit ihren Reizen spielt, weil die bringt da Sachen durcheinander. Die Reize gehören nur in den pornografischen Bereich, da ist es aber sehr okay. Aber es darf sich nicht vermischen mit so einem, wo da geht es ja nicht darum.
Ja, ja.
Das wird dann kritisiert. Und das
kannst es nicht richtig machen. Ne? Mir wurde auch schon gesagt, dass ich mich mal irgendwie schöner anziehen soll.
Kannst du es nicht bei Männern? Das ist ja auch, bei Männern ist es ja vollkommen okay. Denn die Männer sich ausziehen, ihr T-Shirt beim Auflegen. Du kannst
auch aussehen wie der letzte Eintopf.
Sagt ja keiner
was. Als Typ. Solange du so ein Musikgenie bist, kannst du da wirklich.
Ja, das auch. Aber das ist ja die andere Richtung. Aber dieses Ausziehen ist ja gerade wieder extrem auch im Vormarsch.
Ja, ja.
So sehe ich ständig gerade, dass sich DJs einfach ihr T-Shirt auch da wieder eine Rückentwicklung, aber ey, sollen sie alle machen.
Ja.
Ist auf jeden Fall schön, dass wir darüber geredet haben.
Ja.
Ich weiß, so, Judith winkt mit einer riesengroßen Uhr, da steht drauf, komm zu Potte.
Feierabend steht da drauf. Ich merke, ich laufe hier gerade so auseinander.
Ich auch. Ja. Aber haben wir einigermaßen den Themenbereich. Ich habe mir echt ein bisschen Mühe gegeben.
Hast du?
Ja,
vielen
müssen
Dank.
Wir viel schneiden. Guck mal, mein Handy blitzt wieder.
Hast du mich fotografiert? Ich weiß nicht, ob wir viel schneiden müssen. Das,
was ist dein Gefühl?
Vielleicht. Hier und da, kann schon sein. Ich weiß es nicht.
80 Minuten gesprochen, 20 Minuten Folge.
Ich bin ganz schön Matsch im Kopf, ja, sage ich dir ganz ehrlich.
Wir machen vielleicht die Folge einfach morgen nochmal.
Ja.
Ja?
Nein.
Nein. Wir machen was anderes. Naja, ich fand es auf jeden Fall, ich habe sehr viel geredet. Wir müssen eine Folge machen, in der die Redeanteile wieder noch...
Ja, aber das war ja tatsächlich mit
gewollt.
Ankündigung.
Ja.
Also ich wusste, dass das so ist und bin auch völlig fein damit. Du hast dich vorbereitet, ich habe reagiert oder mich berieseln lassen. Also für mich war das mit Ansage, dass das heute so passiert. Und gucken wir mal, wie die Folge gealtert ist, wenn wir uns die in 5 Jahren anhören.
Ja, das wird interessant.
Ja, was wir da für Stuss gelabert haben heute, von dem wir jetzt glauben, das war ganz, ganz schlauer Take.
Ja.
Das kann in ein paar Jahren wirklich anders sein. Aber so ist es nun mal, ne? Mit der Zeit, die vergeht.
So ist es und so bleibt's.
Nee, so bleibt's nicht.
Reibt's.
Bleibt alles anders. Song von Herbert Grönemeyer.
Ja.
Ja.
Wir können ja einfach eine ganze Folge unserem Herbert.
Ich finde den wirklich toll. Ich mag den. Aber es ist auch was, ja, Begleiter auch meiner Kindheit und
meine auch.
Meiner Jugend und dann auch später junge Adoleszenz. Ich war wirklich auf einigen Herbert Grönemeyer-Konzerten.
Das finde ich, auch interessant.
Das ist auch so, das ist auch was wir gerne mit der Familie machen oder. Vielleicht auch nicht immer alle, aber so mit meinen Eltern, das machen wir gerne. Zu Herbert gehen.
Jetzt die Musik hört man schon im Hintergrund. Ich lese nochmal das vor,
läuft
wie ein Gedicht.
Das Männerlied. Mhm.
Männer nehmen in den Arm, Männer geben Geborgenheit, Männer weinen heimlich, Männer brauchen viel Zärtlichkeit. Männer sind auf dieser Welt einfach unersetzlich. Mir ist irgendwie aufgefallen, man kann auch überall einfach das Wort Frau einsetzen.
Hat das nicht sogar schon Text, irgendwer schon mal gemacht?
Bestimmt,
ja.
Rein, aber es macht voll Sinn und das funktioniert.
Ja.
Ja, es funktioniert tatsächlich.
Ja, es war ein richtiger Powermann, der Herbert. Oder ist ein Powermann.
Ja, also, jetzt werden wir immer leiser schon. Jetzt fallen auch die Augen schon zu. Wir wünschen euch alles Gute.
Und wenn sich keiner traut.
Tschüss. Bis
wir
dann.
Wir sind alles so gebaut.
Oh, noch da.
Weinen ist erlaubt. Und alles andere auch. Auch wenn sich keiner traut. Wir sind alles so gebaut.
Dieser Podcast ersetzt keine Therapie oder psychologische Beratung. Wir berichten von unseren eigenen Erfahrungen und denen einiger anderer Menschen. Wenn ihr das Gefühl habt, dass ihr psychologische Hilfe oder Psychotherapie braucht, dann ruft bei der Terminservicestelle an unter der Nummer 116 117. Ich wiederhole, 116 117. Passt auf euch auf.